So, Max, wir müssen reden.
Klingt aber nach einem dünnen
Bier. Das hat jetzt gar nicht geploppt.
Ja,
ich habe das halt mit so einem bescheuerten, mit so einer Schere aufgemacht und irgendwie war das stokelig.
Siehst du, nicht mal mehr dafür reicht's. Das ist echt Deutschland am Abgrund.
Oh. Was ist jetzt los?
Ah, nee, ich habe gerade von einem anderen Michael eine Nachricht gekriegt. Der ist auch gerade in Deutschland.
In Deutschland? Mhm. Es gibt zwei Michaels in Deutschland.
Ja. Ich glaube, es gibt sogar noch einen dritten. Ja, mein Vater. Ach so. Aber ja, das ist...
Gibt es zu viele Michaels in Deutschland. Musst du jetzt hier kommunizieren, während wir eigentlich...
Podcasten? Während wir kommunizieren? ja, so ein bisschen. Ich muss heute so ein bisschen multitasken.
Okay, okay.
Ja, Max, probieren.
Wieder alle Erwartungen, ne? Ist das Sommerloch dann doch noch eingetreten. Also man hatte ja am Anfang des Sommers das Gefühl, das Gegenteil eines Sommerlochs, keine Ahnung, der Sommerberg.
Der Sommerberg
an Ereignissen, ja, ja. Irgendwie von der Türkei-Putsch über Anschläge, über dies und jenes, irgendwie jetzt fegt die Weltgeschichte über unseren Köpfen und wir wussten gar nicht mehr, wo denn der Kopf steht. Und jetzt hat sich irgendwie die Weltgeschichte doch wieder ein bisschen eingekriegt, zumindest die letzten paar Wochen. Und hat uns erstaunlich wenig mit Themen versorgt, über die wir jetzt reden können. Was aber auch ja kein Nachteil sein muss, dann kann man sich ein bisschen mehr Zeit nehmen, über Dinge zu reden. Oder du könntest einfach jetzt hier so ein bisschen rumchatten, während ich vielleicht auch...
Ach, ist die Tastatur so laut? Scheiße, ich habe mir gestern hier ein neues Trackpad mitgeben lassen. Ich hätte mir gleich noch die neue, leisere Tastatur mitgeben lassen sollen. Nee. Aber so sitze ich hier mit ein Jahr alter Tastatur hier rum. Tut mir leid. Es ist ganz schlimm geworden. Ja, ich bin jetzt auch... Ich hab nur noch ein Thema aufgeschrieben.
Ja, was denn?
Aber soll ich direkt reinspringen? Dieser Zeitartikel über diesen, den hattest du verlinkt, diesen Blendle-Link. Ich krieg jetzt die URL nicht mehr zusammen.
Ah, ja, die,
ja. Es ging darum, dass sozusagen, wie ist Deutschland, hallo? Bist du, okay, alles
klar. Ja, ich bin noch da.
Wie ist Deutschland umgegangen mit, also sozusagen, der Artikel hatte die Nacht, als Deutschland die Kontrolle verlor oder irgendwie sowas, oder der Moment, als Deutschland, der Tag, okay, war ausnahmsweise mal keine Nacht.
Wir sind übrigens zu sehr doll links, rechts.
Sind wir? Ach so, oh ja, das kann sein, kann ich jetzt nichts dran ändern gerade. Muss ich mich schlau machen, wie ich daran was zu ändere. Okay. Das ist aber hoffentlich nur im Stream. Ich weiß, das ist jetzt kein Trost für Streamhörer, aber tut mir leid, das war jetzt das Einzige, weil wenn ich den Mix raufgesetzt habe, dann kam nichts durch und darum kam da nichts durch. Woher wusste ich eigentlich, dass da nichts kam? Ich kann es ja einfach mal probieren. Back. So, jetzt müssen wir mal gucken, ob die uns noch hören.
Ich glaube, das ist einer unserer unprofessionellsten Podcast-Anhänger seit.
Ja, und jetzt kommt noch das Kind hier gerade reingerannt und will die Gardine aufmachen. Ich habe dir nämlich, kann ich ja kurz erzählen, ich habe jetzt einen Arbeitsplatz zu Hause eingerichtet, so für Work-from-Home-Tage. Und das ist im Wesentlichen ist das, also wir haben so zwei Abstellkammern und in diese eine Abstellkammer habe ich ganz ans Ende, habe ich mir einen kleinen Schreibtisch gestellt, den musste man noch absägen, weil der war 1,20 Meter breit und das hätte hier nicht reingepasst und jetzt ist er auf 1,10 Meter etwa runter. Und es wäre ein ganz furchtbarer Arbeitsplatz, was aber ihn doch relativ hübsch macht, ist, er hat ein Fenster und ich habe einen eigentlich durchaus ziemlich geilen Blick, kann man sagen, auf unseren kleinen Hinterhof hier und auf die Stadt, so Sutro Tower und sowas. Und ja, da sitze ich jetzt hier und arbeite. Und die Tür, an der Tür gibt es eine, also es gibt keine Tür, sondern wir haben nur so eine Babytür eingebaut, so ein Babyblocker-Ding. Und jetzt steht Kolja immer vor der Tür, weil er findet Computer immer sauspannend. Und Mama! Also im Augenblick sind wir beide noch Mama. Mama!
Echt? Okay.
Ja, und steht dann immer davor und gerade hat er meine Schuhe angebracht. Wollte, glaube ich, dass ich mit auf den Spielplatz komme.
Oh. Ja. Oh. Ja, sehr süß. Süß. Sehr süß. Das ist, sehr vielleicht kann ich ja so, also das Kind läuft jetzt, so mal als kleines Kinder-Update, schon seit Anfang Juli. Und so zu solchen Sachen wie Mama reicht's eben und Elefanten nachmachen und sowas, das kann er alles. Und er macht sich.
Ja, ja, ja.
Es wird langsam.
Ein Software-Upgrade nach dem anderen.
Ein Software-Upgrade nach dem anderen. Und er schafft es wirklich, das ist beeindruckend, jedes Mal, wenn er an irgendeinen Computer drankommt, den so zu verkonfigurieren, dass ich echte Probleme habe, den wieder zurecht zu konfigurieren. Eben gerade als ich Reaper, also unsere Aufnahmesoftware, gestartet habe, schwebte da noch eine Palette rum, die er irgendwann mal geschafft hat zu aktivieren. Und ich habe keine Ahnung, wie ich die wegkriegen sollte. Ja, das war, und weil so einfach, so eine Schließenbox haben ja so eine Paletten ja auch nicht in Reaper. Das ist ja nicht so, dass man da einfach irgendwie auf Close klicken könnte und alles wäre gut. Ich habe es jetzt dann doch irgendwie weggekriegt. Und das hatte aber auch ich habe so ein Chromebook hier. Und das hat irgendwann, jetzt habe ich mal aufgeklappt und es hat angefangen mit mir zu sprechen, weil es geschafft hat, den Accessibility-Mode einzuschalten, sodass es nur noch dass es blindentauglich war und sowas. Also das war echt,
also Kinder für Software-Testing, das ist doch eigentlich.
Ja, ist unfassbar. Ist wirklich unfassbar, mit welchem Tempo dadurch, dass er einfach auf die Tastatur drauf klopft, irgendeine Kombination findet, von der du noch nie gehört hast. Irgendeine Zahlenkombination oder Buchstabenkombination oder Shortcut oder sowas. Das ist, ich kenne meinen Mac.
Alle Easter Eggs und so.
Ich dachte, ich kenne meinen Mac, aber es ist weit davon entfernt. Ja. darum habe ich jetzt, aber ich glaube, jetzt sind sie auf dem Spielplatz. Was habe ich davor? Achso, dieser Zeitartikel, ja, dieser
genau.
Der Tag, an dem Deutschland die Kontrolle verlor. Und das war ja, also ich habe mir den durchgelesen und ich habe irgendwie, das klang wie so ein Schaudermärchen. Das fand ich, ich weiß, wie fandest du denn diesen Artikel?
Also erstmal fand ich ihn einfach jetzt mal eine gute journalistische Leistung, weil sie sich sehr, sehr intensiv, jedenfalls so schaut es aus, mit allen möglichen Leuten unterhalten haben, die sehr, sehr nah an den Entscheidungsträgern dran war. Da halt so ein relativ sehr, sehr genaues Minutenprotokoll geschrieben haben. Es wirkte so ein bisschen wie ein Film. Ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, das hätte man jetzt echt gut verfilmen können, sozusagen, wie dort gleichzeitig die Ereignisse in Ungarn und in Deutschland, in Berlin und in Luxemburg und so weiter und so fort, wieder die verschiedenen Protagonisten gerade in ihrem Alltag sozusagen alle in so eine Situation gezogen werden, die sie alle vereint und die sich so als schicksalsträchtig erweisen sollte. Und das fand ich ziemlich witzig. Also ich fand das einerseits ziemlich gut recherchiert, so als journalistische Leistung hat man sowas selten. Und andererseits fand ich das halt auch sehr, sehr, ja, das ist wahrscheinlich, was du meinst, sehr dramatisch inszeniert.
Ja.
Ob man das jetzt als Horrormärchen beschreiben möchte, das hatte ich jetzt nicht das Gefühl, aber durchaus so als einen, sag ich mal, spannenden als sehr, sehr, sehr schon ja, spannend aufgeladen und so, ja, mit Spannung aufgeladen.
Ja, okay.
Also das hatte ich schon das Gefühl.
Was mir so erstmal aufgefallen ist, dass die Geschichte quasi in überhaupt erst in Ungarn anfängt. Und ich weiß nicht, vielleicht war dieser Artikel eingebettet in eine Serie, wo sie auch ein bisschen mehr erzählen. Aber ich finde, wenn man solche Hintergründe recherchiert und wenn man vorgibt, einen Artikel zu machen, der sozusagen der Tag, an dem Deutschland die Kontrolle verlor und dann halt über diese beiden Leute da berichtet, diese beiden Hauptprotagonisten unter den Flüchtlingen, die das Ganze organisiert hat, fände ich es doch irgendwie ganz schön, wenn man nochmal wenigstens so ein Anriss von, woher kommen die denn? Was treibt sie da überhaupt hin? Warum sind sie denn überhaupt in Ungarn und sowas? Das so, also ich fand so ein bisschen, es fühlte sich so ein bisschen an, als ob man Artikel darüber schreibt, woher kommt der Strom? Und dann sagt, ja, der Strom kommt aus der Steckdose und dann geht er hier durch dein Kabel durch und die ganze Vorgeschichte, wie er in die Wand reinkommt, weglässt.
Das hätte man nochmal besser einordnen sollen, ne? Das hätte man nochmal, also sie versuchen das so teilweise so ein bisschen, aber ich fand das auch ein bisschen zu kurz gekommen. Also, dass natürlich die Flüchtlingskrise schon vorher schon, sag ich mal, Ausmaß.
Sie hat nicht da angefangen. Hatte.
Genau, sie hat nicht da angefangen, sondern sie war schon Wochen am Brodeln. Also der berühmte Satz, wir schaffen das, war zu diesem Zeitpunkt auch schon gefallen. Ja, also das war ja, das war schon mittendrin, Also ich sag mal so, aus meiner Erinnerung, ne, ich habe halt im August hatte ich ja eine Radtour gemacht.
Ja.
Und war da halt so ein bisschen offline, aber halt auch nur so ein bisschen. Ich habe jeden Tag so ein bisschen reingecheckt, irgendwie was so in den sozialen Medien.
Oh fuck. Ah. Ah, Jesus. Ich nehme mal kurz, ich mache hier mal kurz.
Da war da schon die Rede von, aber was halt, wo die Krise halt am wirklich da war, war halt am Lageso damals schon, ne? Aber dort uferte es halt richtig aus, ja?
Ich habe hier gerade. Hörst du mich noch? Ja, ich höre dich jetzt wieder. Du warst ganz kurz weg, erstaunlich kurz eigentlich. Okay. Studios Link Software, ich bin nämlich hier an den Stecker vom WLAN-Router gekommen und mein WLAN-Router ist ausgefallen.
Tja, ging auch schnell, dass er wieder da ist.
Jetzt sind wir hier, ich weiß gar nicht, worüber wir jetzt gerade kommunizieren, wahrscheinlich über das andere WLAN. Hoffen wir mal, dass es geht.
Ja, also jedenfalls, ich war noch mittendrin, also ich hatte dann halt diese Krise am Lageso, das war halt das Erste, was mich dann so erreicht hat, das war im August und oder Ende Juli, Anfang August sowas in der Ecke und ja, und da ging das eigentlich, da kam es jedenfalls so richtig ins Bewusstsein, dass da halt wirklich, was wir jetzt da mit, sag ich mal, Zahlen zu tun haben, die weitaus größer sind, als man gedacht hat. Und ich frage mich auch, also das hätten sie eigentlich jetzt nochmal, das hätten sie, finde ich, jetzt auch nochmal mit Zahlen nochmal belegen sollen, warum, also das Narrativ ist ja folgendes, ne? Also es gab eben diesen Tag, an dem Deutschland die Kontrolle verlor, wie das halt die Zeit sagt, also wo Merkel dann das Dublin-Abkommen für kurze Zeit aussetzen möchte, um diese humanitäre Katastrophe, die sich dort in Budapest war das, glaube ich, ne? Die sich dort anbahnte, halt einfach aufzulösen, beziehungsweise hatten ja zu dem Zeitpunkt dieser große Trupp von Flüchtlingen schon längst ihre eigenes Schicksal in die Hand genommen und sind da irgendwie über die Autobahn gestratzt und dieser Situation hat sie halt gesagt, okay, wir nehmen die einfach alle unregistriert auf. So, ja? Und das war so die Entscheidung und das Narrativ ist ja jetzt nun, dass danach sozusagen so eine Sogwirkung entstanden ist, dass jetzt sozusagen sich die Nachricht verbreitet habe, okay, es gibt jetzt alle sind willkommen, kommt alle vorbei und so weiter und so fort und dass sich daraufhin erst die richtig großen Flüchtlingsströme erst sozusagen auf den Weg gemacht haben, ins gelobte Land, so ja, irgendwie. Also das ist ja das Narrativ. Ich weiß überhaupt gar nicht, ob das sich mit Zahlen überhaupt belegen lässt.
Ich hätte
jetzt eigentlich erwartet, dass sie das nochmal irgendwie vielleicht erläutern, ja. Also da hätte ich jetzt ganz gerne dann doch mal ein paar Zahlen gehabt.
Da muss ich dir total recht geben. Das ist mir nämlich auch aufgefallen. Ich hatte so das starke das Gefühl, dass so dieser Versuch da war, sehr stark, so diesen einen Punkt zu finden, in der jetzt kippt die Geschichte sozusagen. Also so ist ja auch dieses jetzt verlieren Deutschland die Kontrolle. Und dazu wurde eben, und ich finde, der ist arg konstruiert, eben wegen dem, was du sagst gerade. Dann war ja immer...
Ich weiß nicht, ob das arg... Wie gesagt, ich kenne die Zahlen nicht, ich weiß es nicht.
Also vom Bauchgefühl her erstmal. So, dann war halt so das nächste Ding, so dieses, dass, ja, die AfD, die war ja vorher total unbedeutend und danach ist sie dann wirklich richtig groß geworden erst und sowas, was dem sicher nochmal einen Auftrieb geschafft hat, aber die AfD oder Pegida vorher als klein zu bezeichnen, ist auch albern. Das kochelte schon die ganze Zeit rum. Und was ich finde halt diesen Kontrollverlust, dieses Narrativ in dem Moment falsch. Also, weil es wird auch in dem Artikel so, was wäre passiert, wenn die sich in dem Moment anders entschieden hätten und was wäre passiert, wenn man das und das nicht gemacht hätte. Und wir wissen relativ. Oder wir haben eine relativ gute Vorstellung davon, was passiert wäre, nämlich wir hätten eine humanitäre Katastrophe erlebt. Es hätten Flüchtlinge mit im schlimmsten Fall mit Waffengewalt von der Grenze ferngehalten werden und dabei hätte es auf jeden Fall Verletzte, vielleicht Tote gegeben.
Und also das muss man schon sagen, also diese Optionen werden ja im Artikel durchaus durchgespielt und es wird ja auch durchaus auch gesagt, also rückblickend kann man auch nur sagen, dass Merkel nur diese eine Möglichkeit hatte.
Genau, und insofern finde ich diese Überschrift, unter der das Ganze steht, nämlich der Tag, an dem Deutschland die Kontrolle verlor, finde ich geradezu ein bisschen zynisch. Also so dieses so zu tun, als ob
das jetzt dazu geführt hat, dass Deutschland die Kontrolle verloren hat. Also entweder hatte Deutschland schon vorher die Kontrolle verloren, weil wenn man eh keine Wahl hatte, dann hat man gar keine Kontrolle. Oder was ich eher sagen würde, Deutschland hat zu einem gewissen Grad im Rahmen der Möglichkeiten die Kontrolle dadurch wieder zurückgewonnen. Nämlich, dass man eine humanitäre Katastrophe verhindert hat und sozusagen ein Stück weit agierender geworden ist, auch wenn es in Anbetracht der Situation vielleicht gerade nicht jetzt sich nicht an alle Regeln halten ist.
Und ja, also ich habe das jetzt, ja, also ich stimme zu dir, die Überschrift war sehr, sag ich mal, sehr, sehr effektheischend.
Ja. Ja.
Aber ich habe das jetzt so empfunden, dass sie das Kontrollverlust darauf beziehen, dass sie halt diese Nichtregistrierung der Flüchtlinge vornehmen konnten. Das heißt also, dass unkontrolliert Leute ins Land geströmt sind, von denen sie nicht wussten, wer sie sind und die vielleicht bis heute, das weiß halt bis heute ja niemand, ob die überhaupt irgendwo, irgendjemals mal irgendwo registriert sind, ob die weitergefahren sind, keine Ahnung, in andere europäische Länder, was aus denen geworden ist und so weiter und so fort. Also das ist halt schon, ich glaube, das ist schon außergewöhnlich im Sinne von, dass ein Staat schon eigentlich eine ungefähre Kontrolle darüber hat, wer dort sozusagen reinkommt und was mit dem dann geschieht. So, ja.
Ich lebe hier in den USA. Vergiss es. Also ja, keine Ahnung. Also ich finde mir ist nochmal aufgefallen, dass so diese ganze Dramatik des Artikels, aber das ist auch, was so in Deutschland so dieses, also du hast ja auch geschrieben, dieses, dass man ja durchaus sagen könnte, und das habe ich jetzt auch nochmal von, wie heißt du jetzt, diese Moderatorin, die so oft angefeindet worden ist letzten Sommer wegen ihres Kommentars bei, Name der Fernsehsendung vergessen, Anja Reschke war das?
Ja, kann sein, ja.
Die jetzt auch nochmal, dieses, naja, eigentlich könnte man auch sagen, so nachdem Merkel letztes Jahr gesagt hat, wir schaffen das, könnte man dieses Jahr ja sagen, wir haben es geschafft. Und ich finde halt dieses, also ich...
Nein, also da wäre ich jetzt sehr vorsichtig. Also wir haben es geschafft, also das kommt natürlich mal drauf an, was haben wir geschafft? Also wir haben... wir haben halt irgendwie, keine Ahnung, 1 Million syrische Flüchtlinge aufgenommen. Das ist etwas, was sozusagen geschafft wurde. Und aber das ist ja nicht der Endpunkt, sondern der Endpunkt, also, es muss jetzt erstmal funktionieren. Das muss jetzt auch über längere Zeit funktionieren. Die müssen irgendwie integriert werden. Die müssen irgendwie am besten einen Job kriegen. Die müssen irgendwie halt ein Leben hier aufbauen. Dann kann man sagen, das Geschäft. Die andere Sache ist, wir haben jetzt ein Abreißen des Flüchtlingsstroms durch diesen Deal mit der Türkei. Ja? Und der ist halt alles, wo man sagen könnte, das haben wir geschafft, sondern das ist etwas, wo wir Erdogan, einem zunehmend ins diktatorische abgleitenden Autokraten, unfassbar viel Geld und politische Zugeständnisse in den Rachen werfen, damit er irgendwie 3,5 Millionen Leute dort einkerchert unter Bedingungen, von denen wir am besten lieber gar nichts wissen wollen.
Genau, Du hast absolut recht. Also ich will das jetzt. Ich will das jetzt. Also okay, mit dem geschafft. Das hätte ich vorher noch einschränken sollen. Ich meine, also zu sagen im Vergleich zu dieser Rhetorik des Artikels, so nach dem Motto Kontrolle verloren. Würde ich sagen, ich sehe keinen Kontrollverlust. Ich sehe nicht, dass Deutschland irgendwo über die Kontrolle verloren hätte. Ich habe nicht das Gefühl, dass dieses Land ins Chaos abgleitet oder irgendwie, weil irgendwas, was man assoziieren würde mit Kontrollverlust. Und sondern man könnte eher sagen, wir haben es geschafft. Also es ist einfach um eine Gegenperspektive aufzumachen. Dass die Integration, also sowohl die Bereitschaft zur Integration von Deutschen als auch die Möglichkeiten dafür zur Verfügung stellen, im Augenblick katastrophal schlecht sind, dass diese ganze Erdogan-Situation ein Shit-Sandwich von der Größe eines Planeten ist, das steht komplett außer Frage. Da hast du absolut recht.
Ja, es ist, ich glaube, ich, ja, aber du hast natürlich recht. Also es ist jetzt nicht so, als ob jetzt hier wir jetzt alle groß zu leiden hätten unter den Flüchtlingen. Also ist mir jedenfalls nicht bekannt, außer vielleicht Don Alfonso oder so. Habe ich jetzt nirgendwo von wirklich Leuten gehört, die jetzt wirklich leiden, die jetzt konkret irgendwie sich dadurch bedroht fühlen oder sowas, ja. Also ich meine, klar, natürlich fühlen sich viele Leute bedroht, aber das ist dann eher so eine abstrakte Angst, ne, irgendwie,
genau.
Die dann halt, wenn man halt nachfragt, dann auch keine wirkliche Grundlage hat, sondern allerhöchstens dann vielleicht mal irgendwelche Gerüchte, jemand hat erzählt, dass irgendwann mal, und ich habe auf Facebook gelesen, das und so weiter und so fort, ja.
Ja, teilweise so ja auch Prinzipienreiterei, sage ich jetzt mal, so dieses, ja, wir haben doch nicht mal, aber ich habe gehört, dass der und der hätte ja das und das und darum finde ich das doof.
Ja, ja. Aber es ist erstaunlich, also wenn man sich wirklich mal so mit diesen ganzen Hanseln von der AfD und so weiter sofort auskennt, auseinandersetzt. Jemand, den ich kenne, der hat sich da mal wirklich, es gibt ja das passiert ja hauptsächlich in so geschlossenen Gruppen, ne, so Facebook-Gruppen.
Okay.
Das ist interessant. Das, was wir so auf der Oberfläche sehen, das heißt irgendwelche rassistischen Posts auf Facebook oder sowas, das ist ja halt nur die Spitze des Eisbergs. Was halt wirklich passiert ist, passiert in geschlossenen Gruppen, wo die Leute sich einigermaßen sicher sind, weil sie halt dort das Gefühl haben, dass sie da nur like-minded sind. Aber es gibt natürlich auch Leute, die sich dann halt einfach mal da reinklicken und halt einfach mal, um zu sehen, was da passiert. Und das ist halt einfach so, dass das ganze System basiert auf sozusagen, wie nennt man das, anekdotische Evidenz, ja. Also das heißt, jeder hat irgendwie eine Geschichte, die er dann halt dort zum Besten gibt oder was weiß ich. Und auch diese ganzen rechten Blogs und so weiter und so fort. Die arbeiten sich halt immer an irgendwelchen Einzelgeschichten ab.
Ja, oder wahrscheinlich auch größtenteils.
Zu einem Großteil einfach erfunden sind, eben. Die zum Großteil irgendwie vielleicht auch aufgeblasen sind. Manche Einzelgeschichten gibt es ja vielleicht tatsächlich irgendwie von Kriminellen. Das wird dann
natürlich gibt auch es
gleich aufgeblasen. Und das wird dann immer auch gleich aufgeblasen und so weiter und so fort. Also das heißt, da wird dann halt sozusagen über Narrative, über Einzelnarrative halt so ein Gesamtbild geformt, das mit dem statistischen Gesamtbild nichts mehr zu tun hat. Also du kannst dann denen sonst was sagen, guck mal, hier ist die Statistik, wir haben kaum, es gibt fast gar keinen Anstieg von Kriminalität im letzten Jahr. Dann sagen die, ja, aber letztens ist das und das und das und das und so weiter und so
weiter. Ja, ja,
das
ist, ein Kopf in der Mülltonne gefunden worden.
Genau. Und gegen diese narrativen Strukturen, die sind halt einfach sehr, sehr viel psychologisch, sehr, sehr viel effektiver als Statistiken. Statistiken sind abstrakt, das sind Zahlen irgendwie, ja. Aber Geschichten ist etwas, wozu wir eine jahrtausendlange emotionales Verhältnis zu pflegen. Ja.
Ich habe gestern darüber nachgedacht, dass wir eigentlich das Einzige, bevor wir noch Angst haben, sind Gesichter. Wahrscheinlich ist das auch schon immer so. Das ist so dieses, wenn man irgendwie sagt, ja, es werden jedes Jahr wesentlich mehr Leute von IKEA-Möbeln erschlagen als von Ausländern, dann ist das immer ein Argument, was
zum IKEA-Möbel sind auch Ausländer.
Wenn IKEA-Möbel Bären werden, dann hätten wir sie schon lange ausgerottet. Aber da IKEA-Möbel keine Gesichter haben, braucht man vor ihnen keine. Ich glaube tatsächlich, dass es so. Müsste man jetzt vielleicht noch ein bisschen ausformulieren, aber ich glaube, die Richtung ist gar nicht so verkehrt. Wir haben Angst vor Dingen, die Gesichter haben, was auch in unserer Natur liegt und in der ganzen unseren Gen liegt. Und darum haben wir halt vor eher so abstrakten Gefahren, die tatsächlich existieren, haben wir quasi gar keine Angst, aber vor der theoretischen Gefahr, dass da irgendjemand, der fremdartig aussieht, doch bestimmt eigentlich nur darauf aus ist, uns die Kehle aufzuschneiden, obwohl er nichts dergleichen vorhat, das ist doch relativ weit verbreitet. Also, egal. Fasel, ja. Fasel, Fasel, Fasel.
Die größte Gruppe von Mördern ist übrigens tatsächlich man selbst, ne? Also,
What?
Selbstmord ist,
ach so.
Also es sind 10.000 Selbstmorde in Deutschland pro Jahr. 10.000.
Da habe ich gerade was zu gelesen. Nicht ein Video zu gesehen, auf YouTube. Adams ruins everything, das ist ganz, und der hat erzählt, wie das wie das Scheidungsrecht in den USA sich geändert hat und sozusagen diese ganze Theorie, dass 50% aller Ehen geschieden werden, stimmt zumindest in den USA nicht. Das war in den 70ern mal so, das lag aber auch nicht daran, dass in den 70ern die Leute alle so scheiße drauf waren, sondern dass einfach das Scheidungsrecht kurz vorher geändert worden ist und wesentlich liberalisiert worden ist. Und weil das war vorher offensichtlich in den USA, in den meisten Staaten, eine ziemliche Katastrophe. Ich nehme an, in Deutschland war es auch nicht viel besser. Und wer hat es geändert? Ronald Reagan von allen Leuten, wo man jetzt mit dem ja überhaupt nicht damit rechnen würde, dass der mal irgendwie was eventuell noch Frauen weiterhilft und gegen die Familie gerichtet ist, nach vorne hin.
Nancy
hat sich nicht von ihm scheiden lassen. Und der war damals Gouverneur von Kalifornien hier eben und hat das Gesetz geändert und das hat dann wohl abgestrahlt auf andere Bundesstaaten und ist dann auch geändert worden. Und es gibt wohl Schätzungen, dass diese Gesetzesänderung im Endeffekt dazu geführt hat, dass die Selbstmordrate unter Frauen um 20% gesunken ist.
Krass.
20%. Das ist sowas, wo man sich echt mal so, dass irgendein blödes Scheidungsgesetz, was jetzt ja erstmal nach reinem Verwaltungsakt klingt, tatsächlich so viele Menschenleben retten kann, wie wahrscheinlich keine Sicherheitspolitik der letzten 100 Jahre. Ja. Hat mich da doch ziemlich umgehauen, muss ich sagen. Das war sowas, was ich, ja, fiel mir jetzt bloß gerade ein, wegen der schlimmste Mörder sind wir ja selber.
Aber es ist interessant. Also ich meine, es ist natürlich auch die Sache, also bis in die 60er Jahre hinein hattest du natürlich diese massive hermetische Gesellschaft, wo du halt diesen Familien, heterosexuelle Kleinfamilien, Kernfamilienentwurf so dermaßen mit Familienernährer Mann und dieser klassischen Rollenverteilung hattest du natürlich bis in die 60er Jahre war natürlich wirklich Zement, ja, also, und das ist ja in den 60er Jahren, Ende der 60er Jahre erst aufgebrochen worden, der sexuellen Revolution, im Zuge dessen natürlich dann auch das Scheidungsrecht reformiert wurde und natürlich hast du dann die höchsten Scheidungsraten, wenn halt ganz, ganz viele Leute in solchen Zwangssituationen eingesperrt sind.
Also vorher war es
das erste Mal sozusagen das Gatter hochmachst,
genau. Dann
rennen natürlich erstmal alle raus, die Luft brauchen. So,
ja? Also vorher konnten sich Paare, die einfach festgestellt haben, dass sie nicht mehr zusammenleben wollen, also du brauchtest einen Grund, um dich scheiden zu lassen. Du konntest nicht einfach sagen, wir lieben uns nicht mehr und haben festgestellt, dass wir glücklicher ohneinander wären, sondern du musstest irgendeinen Grund vorbringen. Und das heißt also, selbst wenn sich Paare total einig darüber waren, dass sie sich einfach scheiden lassen wollen, mussten sie irgendeine Geschichte erfinden, warum sie sich scheiden lassen, warum das überhaupt nicht mehr geht. Das zum einen. Das zweite ist, Gewalt, also häusliche Gewalt gegen Frauen war kein anerkannter Grund. Das heißt, wenn eine Frau irgendwie zum Scheidungsrichter gegangen ist und gesagt, ach so, und es mussten beide erscheinen vor Gericht. Das war auch immer noch wichtig. Das heißt, wenn eine Frau vor Gericht gegangen ist und sagt, ja, mein Mann schlägt mich und ich möchte mit dem nicht mehr zusammenleben, weil ich habe Angst um mein Leben, dann hat der Richter gesagt, ja, warum ist denn der Mann nicht hier? Der muss dem doch zustimmen. Und das ist, ja, also das, insofern ist das relativ logisch, dass wenn man dieses absurde Scheidungsgesetz oder uns heute absurd erscheinende Scheidungsgesetz abschafft, dass danach erstmal zu sehr vielen mehr Scheidungen kommt.
Ja, und heute sind halt überhaupt, werden Ehen sehr, sehr viel überlegter. Also es wird sehr, sehr viel mehr die eigenen Interessen erwogen, bevor man irgendwie eine Ehe eingeht. Früher war das ja fast noch so gängüblich, dass die Eltern mehr oder weniger mit hauptsächlich bestimmt haben, wie man heiratet und wie man nicht heiraten darf und so.
Soweit ist das alles ist ja gar nicht schon, weg, wie wir immer tun.
Das ist echt vorgestern gewesen. Das ist absurd, aber das ist wirklich so. Oh, Manometer.
Ja, aber was ich zu diesem Zeitartikel nochmal sagen muss, das ist so, ich weiß nicht, vielleicht kannst du ja was darüber berichten, wie denn dein Eindruck ist, der ist ja natürlich auch ein bisschen, also ich habe so das Gefühl, dass das irgendwie, also was mich eigentlich umgehauen hat, ist, ich habe neulich im RBB, also hier, das ging auf Facebook rum, so ein Video von einer Familie, die in Bad Saru waren die in einer Therme und es war halt und die Frauen hatten so ein Burkini-Dingsbums an, also so ein etwas ausführlicheren Badeanzug und dann sind Besucher dieser Therme gekommen und haben die angepöbelt und der Bademeister ist dazwischen und im Endeffekt sind dann die ich weiß nicht, wo sie überhaupt herstammen, diese Familie, die in dem Burkini da, wo die Frauen in dem Burkini gebadet haben, haben dann die Therme verlassen und dann gab es noch ein Interview mit dem Besitzer der Therme, der gesagt hat, ja, also meine Mitarbeiter, die haben sich total korrekt verhalten, weil kann man ja, also im Endeffekt, das ist ja schon eher ungewohnt und es gibt in der Hausordnung, sagen wir nichts dazu, also wollen wir eher keine Burkinis und so. Und dann hat der Bericht geendet sozusagen mit den Worten, naja, in Berlin ist das alles geregelt mit Burkinis und sowas, die sind überall erlaubt, aber in Brandenburg gibt es dazu noch keine Regelung der allgemeinen Hausordnung und das muss jetzt dringend beseitigt werden. Und es klang so, also im Endeffekt ging der Bericht darüber, dass halt ein pöbelnder Mob Leute, die nicht in Kram gepasst haben, oh Kolibris, aus dem Schwimmbad vertrieben haben. Und die einzige Reaktion in dem Bericht war, naja, vielleicht sollte man mal die Hausordnung klar machen, als ob sich irgendein pöbelnder Mob an die Hausordnung halten würde im Zweifel.
Und das ist auch vor allem so absurd, weil wir in einer liberalen Gesellschaft,
ja,
ist erstmal alles erlaubt, was nicht explizit verboten ist. Ja? So funktionieren liberale Gesellschaften. Das heißt mit anderen Worten, wenn etwas nicht geregelt ist, dann heißt es, es ist erlaubt, Punkt. Ja? Und zu sagen so, ja, da haben wir keine Regel zu, heißt halt einfach so, ja, dann ist es halt erlaubt.
Ja.
So what? Das ist absurd.
Naja, vielleicht steht da drin, dass man irgendwie badetauglich.
Es gibt keine Gesetze, wo drin steht, Burkinis sind erlaubt. Ja, das ist.
Naja, was du machen könntest, ist natürlich, du sagst, man muss badetaugliche Kleidung haben, in einem Schwimmbad, was wahrscheinlich irgendwo drin steht, also dass man nicht in Straßenbekleidung rein darf, dann steht wahrscheinlich irgendwie was unter straßentaugliche, badetaugliche Kleidung zu nennen, bla bla bla, whatever.
Ach so, okay.
Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass und dieser Zeitartikel schlägt so ein bisschen in diese Kerbe, dass da irgendwie in Deutschland gerade so eine ziemliche Verbittertheit irgendwie ausgebrochen ist oder dass es bis zu einem gewissen Grad durchaus als akzeptabel gilt, also so einen gewissen Grund und Rassismus mitzubringen. Und was mir Angst macht, weil es fühlt sich so nach der nächsten Stufe an. Die erste Stufe war, dass man mitkriegt, dass das gar nicht so wenige sind, die rassistisch sind. Und die zweite Stufe ist dann, dass sozusagen dieser Rassismus in die Medien als normal rüber schwappt. Und das habe ich in den letzten Wochen und Monaten verstärkt, so ein bisschen das Gefühl aus Deutschland. Aber ich weiß natürlich nicht, ob es stimmt.
Ja, es ist eine absurde Debatte. Also man muss natürlich sagen, dieses Burkini-Ding, das kam ja nicht in Deutschland, das kam ja erstmal irgendwie aus Frankreich,
ja.
An der Côte d'Azur war es, glaube ich, wo da die ein Burkini-Verbot durchgesetzt haben und dann gab es diese hässlichen Szenen, wo dann irgendwie 5 Polizisten um eine Muslimin am Strand herumstehen und sie dazu zwingen, sich auszuziehen. Ja, also das ist halt wirklich.
Da kann ich jetzt mal kurz sagen, ich habe zuerst davon gelesen, ich habe die Bilder nicht gesehen, sondern ich habe auf Facebook darüber gelesen, dass das so und bla 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 bla. Also dass Polizisten eine Frau zwingen, am Strand ihren sich auszuziehen. Ich habe das gelesen, habe gedacht, naja, aber ja, so ein Burkini-Verbot, aber das ist ja nur der Extremfall, der in der Praxis ja auch nicht eintritt. Da braucht man auch nicht den Teufel an die Wand zu malen. Ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, dass das schon passiert ist und ich dachte nicht, dass es passieren könnte. Das war wirklich so, als ich dachte, ach, das ist wirklich passiert.
Ja, unglaublich, ne? unglaublich.
Aber
das ist, in Deutschland hatten wir aber vorher schon eine Debatte, also es ist so viel auf fruchtbarem Boden, weil
ja.
Wir vorher die Debatte hatte, weil de Maizière ein Burka-Verbot in Stellung gebracht hat, als Sicherheitsmaßnahme. Also sie haben einen Sicherheitskatalog vorgestellt, in dem eine der Maßnahmen ein Burka-Verbot ist. Und das ist so absurd. Also ich finde, man sollte über die Burka reden. Ich finde, die Burka ist definitiv ein Symbol, das ich ablehne, das für eine Form von Islam, von nicht nur Islam, sondern von Islamismus steht, die ich für gefährlich halte. Ich halte aber absolut nichts von einem Burka-Verbot. Ich will ganz kurz einen Abschnitt von einem Text vorlesen, den ich fand, der diese ganze Burka-Debatte so auf den Punkt gebracht hat. Der war in der SZ im Feuilleton. In freiheitlichen Gesellschaften lautet eine solche Regel, allen Handlungen Freiwilligkeit zu unterstellen, solange nicht das Gegenteil belegt ist. Daher müssen wir vorsichtig sein, vollverschleierte Frauen ohne weiteres wie Unmündige zu behandeln. Wenn aber Zwang im Spiel ist, kann man ein Verbot schlecht gegen das Opfer des Zwangs richten, sondern nur gegen den Erzwinger. Mhm. Zu den Seltsamkeiten des Verbotsdebatte gehört es, vollverschleierte Frauen einerseits als Unmündige zu behandeln, um sie andererseits wie Mündige sanktionieren zu wollen. Dass niemand auf die Idee gekommen ist, Männern zu verbieten, Frauen zu zwingen, begründet wiederum die Vermutung, dass ein Verbot nicht die Freiheit der Frau zum Zweck haben kann. Wozu dann aber ein Verbot? Nach meinem Eindruck besteht der Zweck subjektiv darin, unser Unwohlsein an der Burka loszuwerden, also an einer unangenehm erscheinenden Wirklichkeit ihre Sichtbarkeit zu nehmen. Mhm. Das fand ich, das bringt es ja so genau auf den Punkt. Es sagt halt definitiv, ja, es ist problematisch, aber unsere Versuche, das mit einem Verbot zu regulieren, sind absolut kontraproduktiv und dienen eben nicht, wie das immer so behauptet wird, ja, irgendwie der Freiheit der Frau oder so etwas, sondern im Gegenteil nur als der Versuch, unsere Unsicherheit und unsere Unannehmlichkeit damit zu überdecken. Und das ist halt genau diese Symbolpolitik, die dann halt.
Hey, ich finde, es geht schon ein bisschen weiter. Also ja, das stimmt absolut. Was bei diesem Burka-Verbot, das schwankt ja immer so zwischen Burka-Verbot überall oder eben auch so, naja, nur wenn sie im öffentlichen Dienst arbeiten und an Schulen und als Richterin und sowas, dann dürfen sie keine Burka tragen. Wo ich mir denke, eine muslimische Frau, die Richterin an einem deutschen Gericht ist und eine Burka trägt, der aufgrund ihrer Burka zu unterstellen, dass sie nicht hinreichend integriert sei, grenzt, es ist eine Unverschämtheit.
Sorry, aber ich meine, kannst du dir eine Richterin in einer Burka vorstellen?
Ja, eben, vielleicht gibt's das, ich sag nicht, dass es das nicht gibt.
Nee, gibt es nicht.
Ich glaube, bei der Frau kann man dann wirklich davon ausgehen, dass es freiwillig ist. Allerdings, wer sich in Deutschland mit offensichtlich durch mehrere Staatsexamen durchkämpft auf Deutsch und dann an deutschen Gerichten Urteile fällt im Namen des Volkes, den kann man keinen, also wenn die nicht integriert sind, wer dann? Also dann nach der Definition wären wir beide überhaupt nicht integriert. Also das ist
Naja, also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich halte auch, sag ich mal, die Debatte, wie sie teilweise von Linken geführt wird um die Burka, auch für sehr, sehr problematisch. Da wird dann teilweise behauptet, Burka gäbe es gar nicht in Deutschland und solche Geschichten. Ich persönlich habe schon mehrmals eine Burka gesehen und ich weiß, was eine Burka ist. Also viele Leute, ja, ich weiß, es gibt viele Leute, die wissen nicht den Unterschied zwischen einer Burka und einem Kopftuch und einem Hijab und einem Nijab und so weiter und so fort. Aber ich traue mir da schon zu, das auseinanderzuhalten, ja. Und ich habe Burkas gesehen in Neukölln. Und ich glaube sogar einmal auch in Weddingen, glaube ich, war es auch mal, habe ich auch mal eine gesehen. Das heißt, es gibt Burkas in Deutschland und Burkas sind die totale Unsichtbarmachung der Frauen. Ne? Also es ist halt, weißt du, ne, das, du hast da nicht nur einen Schleier, sondern du hast auch ein Gitter vom Gesicht. Du bist praktisch nur noch ein wandelndes, wie soll ich sagen, so ein wandelnder Vorhang. Ja? Und das dient definitiv der totalen Unsichtbarmachung, der totalen sozialen Ausradierung der Frau in der Öffentlichkeit. Mhm. Und dass das ein Unterdrückungsinstrument ist, das kann mir keiner behaupten, dass das nicht der Fall ist. Es ist ein Unterdrückungsinstrument und es ist etwas, was nicht okay ist und wogegen wir kämpfen müssen. Nur nicht eben mit Verboten. Und deswegen finde ich halt, es gibt dann halt viele Leute, die dann eben, also diese Behauptung, es gäbe Frauen, die freiwillig Burka tragen. Ja, natürlich gibt es Frauen, die freiwillig Burka tragen, weil sie in einer Tradition groß geworden sind, in der ihnen klar gemacht wurde, dass das ihr eben die Stellung ist, in der sie zu sein haben, in denen sie nie mit der Idee überhaupt konfrontiert worden seien, dass sie überhaupt etwas anderes sein können als diese verschwindende Person hinter dem Schleier, die halt auch ganz bewusst von jeglicher Art von Information und Bildung zurück ferngehalten werden, damit sie überhaupt gar nicht erst auf diese Ideen kommen, und so weiter und so fort. Diese Form von Freiwilligkeit gibt es, aber ich erkenne sie nicht an, nein.
Also ich meinte jetzt mit Burka in diesem Rahmen tatsächlich so diese umgangssprachliche Burka, die ja so oft gemeint wird, also nämlich im Wesentlichen ja, es läuft ja hinaus auf ein Kopftuchverbot im Wesentlichen.
Ja, aber das ist was anderes. Also ich glaube nicht, ich glaube auch selbst de Maizière würde kein Kopftuchverbot.
Naja, aber diese Frau am Strand, die hat ja kein Gitter vor dem Gesicht. Die hat ja einfach.
Das war ja was anderes. Das ist ein Burkini-Verbot. Ne?
Das war Burkini-Verbot.
Aber Burka ist was anderes als Burkini. Also Burkini ist ja eher so ein, ja, weiß nicht, so ein, ja, ein voller Badeanzug. Eigentlich ein Wetsuit mit Kopfbedeckung. So.
Ein Badeanzug, der auch ein bisschen Kopfbedeckung hat und ein bisschen weiter.
Genau, aber ein Badeanzug halt über den ganzen Körper. Ne? Also,
ein Badeanzug, halt kein Bikini, sondern Badeanzug. Badeanzug geht ja auch eigentlich über den ganzen Körper.
Also Frauen-Badeanzüge gehen ja meistens immer irgendwie, lassen die Beine und die Arme frei.
Ach so, ist das okay. Ja, nee, also das sind.
Ja, egal.
Ja, also auf jeden Fall.
Etwas ausgeweiteter Badeanzug, ja.
Auf jeden Fall, diese Frau, die hat ja nur nichts an, was irgendwie, also, was nicht nach meiner Definition doch ich schon sehr, sehr oft am Strand gesehen hätte und niemals den geringsten Anstoß dann angenommen haben. Also, ich glaube, jeder Hautarzt würde sagen, diese Frau hat sich absolut korrekt verhalten und weniger anzuhaben wäre einfach. Genau.
Also, man muss schon, Burkini und Burka sind komplett unterschiedlich.
Ja, das stimmt. Aber, ja, also, wie gesagt, ich habe das, also, erstens, also, dass man, das hast du absolut korrekt gesagt, natürlich, man muss den Burkini nicht gut finden, um ein Verbot abzulehnen. Diese Zusammenrechnung und diese Kurzfassung der Diskussion ist definitiv komplett bescheuert. Darüber hinaus glaube ich, dass es, ja, egal. Wir brauchen die Diskussion gar nicht anzufangen. Sie ist einfach sehr, sehr albern, aber das war so der Eindruck für mich. Das Sommerloch ist doch da.
Ja, das stimmt, das war eine typische Sommerloch-Diskussion.
Aber ich glaube, es kommt ja immer wieder hoch, dass es jetzt auch die CSU fordert, ist jetzt ja mal wieder hier der Seehofer, ist ja offensichtlich damit wieder mal aus dem Loch rausgekrochen und für Mecklenburg-Vorpommern hat ja die CDU auch gefordert, dass da Burka, irgendwas, alles mit Verbot und ich weiß nicht, ich habe irgendwie wo war das? Hat das tatsächlich Seehofer gesagt, dass man sich sein weltoffenes Deutschland nicht kaputt machen kann, indem man zu viel Veränderung erlaubt? Wo ich
ich weiß nicht, wer das gesagt hat. Ich weiß nur, dass es aus Bayern kam.
Ja, herzlichen Glückwunsch.
Also dass es aus CSU kam. Wir lassen uns unser weltoffenes Deutschland nicht dadurch kaputt machen, dass wir hier Fremde reinlassen, die Dinge verändern. Das ist echt Realsatire, ja.
Und irgendwie, ach Gott. Ja. Wollen wir über das Telefon reden?
Ja, können wir mal über Apple reden?
Reden wir mal über Apple.
Also erstmal muss ich meine große Enttäuschung stattgeben. Ich warte echt seit Ewigkeiten auf einen scheiß neuen Rechner, verdammte Kacke.
Ja, darauf warten alle.
Und es ist wieder nichts.
Also
es ist doch irgendwie.
Meine Quelle sagt, du wirst nicht mehr lange warten.
Ja, ich habe auch gehört, dass sie nochmal. Meinst du, sie machen nochmal ein Event dazu oder meinst du, es geht einfach so?
Keine Ahnung, aber so. Wohl noch dieses Jahr. Auf jeden Fall.
Ja, ja.
Ich weiß nicht, ob das dann dein Rechner ist, der dann kommt, aber auf jeden Fall gibt es wohl noch Rechner dieses Jahr. Aber Ja, also das irgendwie, ja, also so richtig hatte ich gestern nicht mit einem neuen MacBooks gerechnet. Ich hätte mich sehr gefreut, wenn die angekündigt worden wären, aber ja, also insofern hat mich das jetzt nicht so irre enttäuscht, dass das nicht kam. Wo ich enttäuscht war, damit hatte ich mich auch schon abgefunden, dass jetzt das, was ich neulich in der Sendung, diese Halterung quasi, dass man eine magnetische Halterung am iPhone hat und mit der man Zubehör anbringen kann, beziehungsweise das Telefon irgendwo anbringen kann, an Wände oder sowas, an Halterung, dass das nicht kam, das finde ich schade, aber damit hatte ich mich auch schon abgefunden. Ansonsten, ich finde es, was für mich gestern rüberkam, als ich da dieses Event gesehen habe, war so ein bisschen, also erstmal, ich habe das ja auch getwittert, das wird aber auch immer mehr zur Werbeveranstaltung. Ich hatte noch nie bei so einer iPhone-Präsentation so stark das Gefühl, dass
das... Das wäre ernst gemeint.
Natürlich ist das ironisch gemeint. Natürlich ist mir klar, dass das eine Werbeveranstaltung ist. Aber irgendwie fühlte es sich gestern werblicher an als die Jahre davor, hatte ich das Gefühl. Also, vielleicht dadurch, dass so viele, dass Nintendo so auf der Bühne war und hier mit Pokémon Go und weiß der Teufel was.
Das nervte mich auch, ja.
So dieses ganze Zeug, also es war erstaunlich dafür, dass es ein Apple-Event, also dafür, dass es das iPhone-Event war, war erstaunlich viel drumrum. Und dann so dieses, also auf der einen Seite, bisher fühlten sich so iPhone-Präsentationen immer nach, als ob es eigentlich sozusagen es fühlte sich noch nie so an, als ob die dafür wirklich hart arbeiten müssen, um so ein neues Telefon auf die Beine zu stellen wie dieses Jahr. Und das ist mir natürlich absolut klar, dass die dafür hart arbeiten müssen. Aber irgendwie so kam so bei mir so der Gedanke hoch, als ich da Phil Schiller seine 10 Punkte erzählen hörte, was denn die Neuerungen sind, warum man sich jetzt unbedingt ein neues iPhone kaufen sollte, fühlte sich so an, so... Es ist schon krass, was die da jedes Jahr an technischer Weiterentwicklung reinstecken. Jetzt nicht nur Apple, sondern das ist ja diese ganze Industrie. Wie schnell sich die eigentlich noch nach wie vor entwickelt. Wie wenig wir das aber wahrnehmen, weil auf der einen Seite sind die Geräte halt weitgehend gut genug, sodass wir eigentlich nicht wirklich ständig ein neues Telefon bräuchten. Zum Zweiten aber, weil die Geschwindigkeit vor ein paar Jahren noch so bizarr hoch war, dass wir es gar nicht mehr wahrnehmen. Und beim Kamerabereich ist mir das aufgefallen. Ich würde mal vermuten, dass klassische Kameratechnik in mehreren Jahren, vielleicht Jahrzehnten, nicht das an Weiterentwicklung gebracht hat, was so eine iPhone-Kamera oder meinetwegen auch eine Samsung-Kamera fast von Jahr zu Jahr schafft.
Also, ja, und vor allem alles und vor allem so viel durch Software, das ist auch das Interessante.
Ja, ne? Also, natürlich.
Was da alles an Software mittlerweile drin ist, ist unfassbar. Das haben sie jetzt heute das erste Mal richtig thematisiert als eigenes Ding, ne? Irgendwie mit ihrem eigenen Chip, so den sie da irgendwie, der da irgendwie, keine Ahnung, 10 Schritte der Bearbeitung halt macht. Ich meine, das iPhone hat vorher schon eine ganze Menge Software mit
natürlich,
Software-Kram
höchstens
mit Bildern gemacht.
9 von diesen Schritten gab es wahrscheinlich vorher schon. Und
ja, genau, das haben die nur nicht vorher so kommuniziert. Aber das ist wirklich, da hast du total recht. Also erstens, ich habe das Gefühl, schon seit irgendwie, keine Ahnung, 5 Jahren oder so, ist das Smartphone ist konzeptionell fertig. Ne? Also es hat jetzt das Feature-Set ist sozusagen steht, ja, und seitdem gibt es halt sozusagen inkrementelle Verbesserungen, die dann aber umso wichtiger werden, desto mehr im Endeffekt das Set steht, ja, also das Set an Features steht, also muss man halt gerade all die Energie in die inkrementellen Entwicklungen stecken und dann kommt dann eben genau so ein, da werden dann halt so viele Ressourcen auf diese Kamera geschmissen, dass dann halt genau sowas rauskommt, dass die sich da auf den Kopf stellen, um die geilsten Bilder rauszuholen. Und das ist schon echt abgefahren.
Ja.
Das ist schon krass, ja. Ja, und ich glaube, das darf man auch nicht unterschätzen, wenn man sich überlegt, wo wir herkommen, ne? Also ich meine, von der Analogfotografie zur Digitalfotografie, dann erstmal dieser krasse ja, ich meine, dieser krasse Qualitätsverlust, der erstmal dazwischen spielte, ne? Also, wenn du von analog nach digital gewechselt bist, dann war es erstmal die ersten, keine Ahnung, 10 Jahre war das erstmal ein mega Qualitätsverlust, so an, natürlich Auflösungen, an, aber auch an, Farbreichtum, an Licht und so weiter und so fort und, wie das halt.
10 Jahre war es, glaube ich, nicht, aber ja, aber es ist, am Anfang war es erstmal schlechter.
Es gibt irgendwie seit den frühen 90ern gibt es Digitalkameras, ne? Also das
ja, aber so dass sie ja okay, also wenn du da
und,
so
und, sagen wir mal so, es gab erstmal den Einbruch irgendwie bei der Einführung von Digitalkameras, dann gab es nochmal einen zweiten Einbruch, als die Digitalkameras Teil der Telefone wurden, ne?
Ja, also na, den haben sie bis heute so nicht aufgefangen. Also ich meine, bis heute kannst du mit einer guten Kamera deutlich bessere Bilder machen als mit einer Handykamera.
Da musst du aber schon viel ausgeben. Das fand ich ja jetzt interessant. Das hat ja Phil Schiller ein bisschen thematisiert. Meinte ja, ja, natürlich gibt es noch Kameras, die besser sind. Ja, aber hey, dann müsst ihr euch schon in den Profibereich bewegen oder so, zumindest in den Semi-Profibereich, damit ihr ähnlich gute Bilder kriegt. Ja,
weil er will diesen ganzen Bereich, den unten, also oder die Smartphones halt diese ganzen Billigkameras halt ausgelöscht haben. Das ist meine Eltern, also ich habe jetzt neulich bei uns, wir haben gerade Besuch von einer Freundin von meiner Tante, beziehungsweise meine Tante ist auch dabei. Die fahren hier gerade durch Kalifornien oder waren sie durch Kalifornien gefahren und die hat noch so eine Point-and-Click-Kamera und ich bin mir ehrlich nicht sicher, ob sie diese Kamera hat, weil sie damit bessere Bilder macht als mit dem Handy oder weil sie einfach nicht weiß, dass sie mit dem Handy Bilder machen kann. Und
das ist immer die Sache, ja.
Und das ist so dieses ein eigenes Gerät zu haben, um irgendwelche Fotos zu machen. Und ich weiß nicht, also deutlicher Hinweis für mich ist ja immer, wenn die Leute einen Blitz anlassen, dann habe ich ja immer das Gefühl, dass sie keine Ahnung davon haben, wie man Fotos macht, weil ein Blitz in den meisten Situationen ja absolut gar nichts bringt. Ich habe auch keine Ahnung von Kameras, aber und
Blitz einsetzt, das weiß man schon. Ne?
Aber wenn jemand ein Motiv, was 10 Meter entfernt ist, bei halbwegs natürlichem Tageslicht mit Blitz fotografiert, dann vermute ich mal, du hast keine.
Wohl bei der neuen Kamera weiß ich nicht so genau. Also das haben wir ja mal gesagt, der hat irgendwie 50% mehr Reichweite und 50% mehr Helligkeit.
Ja, das sind dann aber irgendwie, wenn du 2 Meter hast Reichweite bei so einem normalen Blitz, das ist das, glaube ich, schon ziemlich gut.
Ja.
Eine nennenswerte. Also vielleicht bringt es im ganz Dunkeln was, aber das war halt so, ich stand im Halbschatten 10 Meter entfernt. Ich glaube, da bringt, egal, ist jetzt ja auch nicht so wichtig. Aber ja, das ist schon, ist schon irre, was wie sich dieser Bereich entwickelt hat. Und gerade auch dieses durch Software. Ich dachte ja so, dass sie, ehrlich gesagt, mit dem ein bisschen enttäuscht war ich von der Kamera von diesem iPhone Plus, 7 Plus, also da haben sie ja 2 Kameras drin.
Mhm.
Und wechseln ja quasi hin und her zwischen den beiden Kameras, je nachdem, welchen Zoom-Modus du gerade an hast, machst du halt machst das entweder aus mit der Weitwinkelkamera oder halt mit dem relativen Makroobjektiv und hast dadurch eine doppelte Vergrößerung, dadurch, dass einfach 2 Kameras im Wesentlichen reinpacken. Jetzt haben sie ja angedeutet, dass sie diese beiden Kameras quasi in Software zu einer Kamera zusammenschalten werden. Das war ja dieses mit diesem Bouquet oder wie hieß es? Mit diesem Weichzeichen-Effekt da im Hintergrund für Porträtfotografie. Ich dachte, dass sie damit schon weiter wären. Ich dachte, dass sie dieses, wir nehmen hier einfach 2 Kameras und schalten die zu einer zusammen, quasi virtuell, dass das schon besser funktionieren würde. Es gibt irgendwie so ein Kickstarter-Projekt, die haben so eine Kamera, die ist auch relativ flach, also so ungefähr so groß wie so ein Telefon, vielleicht ein bisschen größer. Und die haben 8 oder 9 verschiedene Handykameras da eingebaut, quasi. Mit unterschiedlichen Linsengrößen und Objektivgrößen und weiß der Teufel was. Und wahrscheinlich auch unterschiedlichen, ist besser geeignet für, also hat eine bessere Performance im Dunkeln versus eine Kamera, die, und in Software ist das Ziel, wollen sie alle diese Bilder zusammenrechnen, sozusagen, um dann ein riesengroßes Objektiv zu bauen, was sehr, sehr schwer wäre in Software. Und ich habe da ein paar Fotos von gesehen von so einer Kamera und die haben noch ihre Probleme, weil du siehst halt an diversen Details, dass du musst halt die Unterschiede in den einzelnen Objektiven musst du halt jeweils rausrechnen und das ist alles andere als trivial offensichtlich. Aber ich hatte gehofft, da wären sie schon ein bisschen weiter, dass man sozusagen zwei oder mehr Kameras, Multi-Lens-Kameras sozusagen zu einer Kamera zusammenschaltet.
Ich hätte mir jetzt auch ein paar mehr Features daraus, vielleicht sind sie einfach mit der Software noch nicht so weit und es kommt dann mit den Upgrades kommen dann neue Features. Ne?
Also ja.
Es gibt ja zum Beispiel von Google schon seit, ich glaube jetzt auch schon seit 3-4 Jahren, dieses Project Tango, ich weiß nicht, ob du von dem mal gehört hast. Die haben so eine Art Smartphone entwickelt. Ich glaube, da haben wir aber 3 Kameras drin und noch ein paar irgendwie andere Sensoren, die halt ganz viele Bilder in der Sekunde machen. Und damit kannst du in Echtzeit durch Räume gehen und er modelliert eine 3D-Repräsentation dieser Räume.
Ne? Ah, okay. Ja, doch, das habe ich gesehen, ja. Das sind 2 Kameras und die machen ein Stereobild, glaube ich. Und wahrscheinlich macht es noch mit Infrarot irgendwie
was. Ich glaube, ein dritte sogar noch dabei oder so. Auf jeden Fall eine ziemlich interessante Sache so. Und ich hätte jetzt auch gedacht, als zum Beispiel sowas, ja, irgendwie. Oder nimm dieses, das hatten sie vor ein paar Jahren mal vorgestellt, das war aber nicht Google, das war, ich weiß nicht mehr, das war irgendein Startup oder so. Die haben so eine komische Kamera, die so Würfel oder so quaderförmig war. Mit der man Bilder machen konnte, die dann eben diesen Effekt hatten, den Apple vorgestellt hat, das ist halt sozusagen, dass der Hintergrund dann sozusagen weich, so blau yeah. wird, aber wo man halt sozusagen den Schärfepunkt umstellen konnte einfach, ja,
ah.
wo man einfach sozusagen ein Bild hatte, wo man sagen konnte, okay, jetzt will ich vorne scharf haben, jetzt will ich hinten scharf haben und so weiter und so fort, also so ein eigenes Softwareformat auch dafür so
das ist,
gebaut haben.
Also das ist, dazu kann ich mal was erzählen, das Litro heißt die, glaube ich, das ist so eine Lightfield-Kamera, eine Lichtfeldkamera. Das ist, diese Kameras, die haben die Eigenschaft, dass sie quasi, sie haben einen virtuellen Bereich und du kannst, nachdem du die Kamera, und nachdem du die Aufnahme gemacht hast, kannst du innerhalb dieses Bereichs die Position der Linse beliebig positionieren. Also du kannst durchaus, und also die haben
Schärfepunkt sozusagen, ja, genau.
Mehr als nur den Schärfepunkt. Weit, weit, weit mehr als nur den Schärfepunkt.
Okay.
Und die haben jetzt eine Kinokamera vorgestellt. Also oh, cool. für Kinofilme. Und da gibt's Videos dazu, was die können und sowas. Und ich habe mir mal so eine Präsentation angeguckt, wo jemand damit durch die ganzen Features durchgeht mit denen. Also die ist riesig, also die trägst du nicht auf der Schulter oder sowas, sondern die muss auf dem Boden stehen. Aber die kann irre Sachen machen. Also die kann Sachen machen wie zum Beispiel, dass die nimmt 3D-Informationen auf, also nimmt Tiefeninformationen mit auf. Das heißt, die haben eine Software entwickelt, mit der du kannst den Hintergrund beliebig austauschen einfach. Also du oder kannst beliebige oder kannst auch ein Vordergrundobjekt einfach wegnehmen. Weil halt diese Tiefeninformationen noch mit da sind. Du kannst die Kamera links, rechts, vorne, hinten, kannst die Linse quasi im Nachhinein bewegen. Du kannst beliebig scharf stellen im Nachhinein. Du kannst sogar die Brennweite öffnen und schließen und so eine Späße. Also du kannst eigentlich alles, also du hast eigentlich im Wesentlichen hast du eine Kamera, die so grob an der Stelle steht, wo sie halt sein sollte, also die du dann auch fährst oder sowas. Aber zum Beispiel musst du ja bei anderen Kameras, musst du ja sowas machen, da musst du die halt im Zweifelsfall auf Schienen stellen, damit die schön ruhig läuft, diese Kamera. Und diese Kamera, die haben sie halt einfach über den Boden gezottelt und die hat dann ganz ordentlich gewackelt. Aber du kannst das ja im Nachhinein alles, dieses Wackeln wieder ausgleichen, weil du weißt, wo die Kamera war. Und du kannst die Linse innerhalb dieses, ich glaube tatsächlich einmal einen Meter relativ, oder nicht relativ, sondern frei bewegen, sodass du dann auch so ein Bild im Nachhinein entwackeln kannst und sowas. Und die haben also wirklich, die haben so Sachen gehabt, da hat irgendjemand Konfetti reingeworfen in einer Aufnahme. Sie wollten im Nachhinein das Konfetti wieder weghaben, dann haben sie Konfetti angeklickt, haben es gelöscht und dann war es weg. Und das ist komplett irre. Sie haben, also das ist nicht ansatzweise, was ich in diesem Video gesehen habe. Das war wirklich so, was ich habe keine Ahnung von Kameras, vielleicht ist das, nee, nichts davon ist Standard. So viel bin ich mir sicher. Und ich habe so da gesessen und gesagt, wow, die haben Billardkugeln auf einem Tisch gehabt und konnten die Billardkugeln im Nachhinein verschieben. Und einfach nur davon, dass sie eine Aufnahme hatten von dem ganzen Ding mit dieser Kamera. Das ist definitiv extrem geiler Scheiß.
Ja. Aber sowas müsste doch eigentlich mit 2 Kameras gehen, oder? Das ist doch genau das, wofür man das eigentlich braucht. Oder?
Erstens, nein, du brauchst viel, viel mehr. Also du brauchst eine Speziallinse. Zweitens, die Bilder werden riesig. Ich glaube, diese Kamera macht, diese Videokamera macht im Bereich von mehreren Gigabyte pro Sekunde Bilder.
Aua.
Der Kasten ist im Wesentlichen auch Festplatten. Die Teil dieser Kamera, wenn du diese Kamera kaufst, ist auch ein Cloud-Service, wo du dann die Aufnahmen hochlädst, um sie rendern zu lassen, weil niemand mehr die Hardware zu Hause hat oder auch Fernsehstudios oder Filmstudios nicht mehr die Hardware, die nötige Rechenpower haben, um das Ganze dann tatsächlich auch zu berechnen. Das merkt man dieser ganzen Kamera, die ist total geil und weiß der Teufel was, aber sie ist im Augenblick halt, das ist plötzlich eine Technologie, wie wir da an dem gleichen Punkt sind, wo wir irgendwie in den 70ern waren, als Computer noch ganze Räume ausgefüllt haben. Und das kriegst du, das ist noch weit, weit, weit davon entfernt, das in irgendwie in eine consumertaugliche oder erst recht in ein Smartphone reinzukriegen. Das wird sicherlich noch einige Jahre dauern, bis wir soweit sind. Aber das wünsche ich mir auch, das so eine Kamera zu haben, aber ich glaube, davon sind wir wirklich noch weit, weit, weit entfernt.
Ja, auf jeden Fall.
Aber ansonsten war so Keynote, also ich bin überhaupt nicht geflasht, weil ja eigentlich auch alles schon vorher bekannt war von dem Telefon. Diana will es haben, also im Wesentlichen, weil sie jetzt langsam sagt, ach, ihr iPhone 5S, das könnte doch mal ein Upgrade gebrauchen. Das hat es jetzt ein bisschen hinter sich. Und ich werde es mir wahrscheinlich einfach so kaufen, weil ich bisher jedes iPhone hatte. Es gab ja auch eine ganze Menge Neues, aber nichts, was irgendwie richtig kleben geblieben ist, bei mir zumindest.
Was? Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, also ich werde mir das iPhone nicht holen, weil ich habe jetzt das 6S und so dicke habe ich es nicht, dass ich mir jetzt jedes neue iPhone kaufen kann. Und aber ich muss ganz ehrlich sagen, es ist schon echt ziemlich gut. Und ich bin auch ein bisschen, ich finde auch diese AirPods sehr sexy.
Das geht mir auch so.
Also ich habe ja tatsächlich genau an dem Tag der Keynote, ne, habe ich meine Bluetooth-Kopfhörer bekommen.
Ah, okay.
Und das ist ganz interessant, weil vielleicht rede ich mal ein bisschen über die.
Was hast du denn geholt?
Das kennst du ganz sicher nicht. Das heißt Meizu. Meizu.
Also so ein
Meizu.
Irgend so ein billiger China-Hersteller?
Das ist der Hersteller, ja. Meizu. Das sind Kopfhörer, also so Bluetooth, sehr leicht, sehr hochwertig von der Qualität, also auch in einer geilen Box gekommen und machen echt einen super Sound, tragen sich super in den Ohren, haben völlig okay Batterielaufzeit, also wirklich echt gute Kopfhörer. Mhm. Drahtlos, also sie sind untereinander verbunden mit einem Kabel. Mhm. Und da ist dann auch eine Fernbedienung dran und Headset und so alles dran. Das Ding kostet, jetzt rate mal.
30 Euro?
20.
20, ja, okay.
20 fucking Euro. Und das musst du dir überlegen. Es kostet natürlich nicht 20 Euro in Deutschland, sondern es kostet 20 Euro in China. Das heißt, du musst dann nochmal ungefähr 6 Euro Shipping drauf rechnen. Und dann halt 2 Wochen warten. Aber ey, das ist unfassbar, oder? Ich meine, sorry, also sowas für 20 Euro, das ist wirklich unglaublich. Also
aber
ich glaube, da kann...
Das haut mich jetzt nicht so total um. Also was ich mir jetzt gekauft habe in letzter Zeit einige Male, weil ich gerne auf dem Apple TV was gucken wollte und aber keinen Lärm machen wollte fürs Baby. Und darum habe ich mir, was ich mir gekauft habe, so ein billiges Bluetooth-Ei. Also es ist quasi, es sieht aus wie ein kleiner MP3-Player, hat einen Kopfhöreranschluss, steckst ihn rein und dann ist das im Wesentlichen ein Bluetooth-Empfänger. Und der hat, ich weiß nicht, $15 gekostet oder sowas. Also das ist, der hat keinen Kopfhörer dann, sondern halt nur einen Kopfhöreranschluss. Aber zum Fernsehen ist das perfekt. Weil dann kann ich auch.
Aber diese Kopfhörer sind schon ein bisschen aufwendiger, glaube ich, hergestellt. Ja, durchaus, ja. Ja, würde ich schon sagen. Ja, also ich bin schon hin und weg. Und den Tipp habe ich von Gabriel Joran, der hatte das auf Facebook geschrieben, hat da noch so schön darin geschrieben, so wir sind fucked. Ja, also wenn man sowas für 20 Euro bei in China kaufen kann,
aber ich finde ja
einfach fucked.
Was mich ja an diesen AirPods, also was sie ja versprochen haben, und wenn sie dieses Versprechen halten, dann ist das problemlos für mich diese 150 oder 160 Dollar wert, ist nämlich das leichte Hin- und Herschalten zwischen verschiedenen Geräten. Weil ich weiß jetzt nicht, wie das bei den Kopfhörern ist, die du hast, aber wenn ich jetzt sage, hin und wieder will ich möchte gerne auf meinem iPhone hören und danach möchte ich gerne auf meinem MacBook hören, das ist sowas, was man ja bei den meisten Geräten, da muss man es mit dem einen, muss man die Verbindung trennen, ja, und dann muss man den mit dem anderen wieder aufbauen und sowas. Und das ist so das ist für mich immer der große Vorteil gewesen von dieser 3,5 mm Buchse, dass du steckst quasi den Kopfhörer physisch in das Gerät rein, was du hast, und dann brauchst du dir von da ab keine Sorgen zu machen. Ja. Und das halte ich für das Hauptproblem bei diesen Bluetooth-Kopfhörern. Ansonsten hätte ich mir auch schon länger wahrscheinlich auch schon ein bisschen bessere Bluetooth-Kopfhörer gekauft. Aber das war mir immer zu viel Hassel, dieses Hin- und Herwechseln zwischen verschiedenen Geräten. Und sie haben behauptet gestern, dass sie das sehr einfach gemacht hätten. Also, dass sie auch, sobald du es mit einem Apple-Gerät von deinem Apple-Geräten gekoppelt hast, hast du es automatisch mit allen gekoppelt und sowas. Und wenn sie das gut gemacht haben, dann ist mir das alleine die 160 Dollar wert, ehrlich.
Ja. Weil die scheinen da ziemlich viel Überlegung reingesteckt zu haben. Das fand ich dann auch, also ich dachte, ich sitze da jetzt so, ich habe jetzt gerade meine neuen Kopfhörer und dachte mir so, ja komm, bring it on, Apple, ja, habe ich gedacht. Und dann habe ich aber doch schon noch gesehen und habe ich mir dann doch noch gedacht, so okay, die sind schon noch ein paar Umdrehungen, haben sie sich noch mehr Gedanken gemacht und noch ein bisschen besser alles integriert. Die sind schon ziemlich geil, die Dinger. Aber ich meine, 150 Euro oder 160 Dollar oder was war das?
Ja? Ich glaube ja, 159.
Das ist schon auch noch ein anderer Schnack als.
Natürlich, zwei, ne? Natürlich.
Das muss man auch einfach sagen.
Ist halt Apple-Geld, ne? Aber
ja,
wird ein teurer Herbst für mich. Das ist Wenn ich mir jetzt noch die neue Uhr holen muss. Ich muss ja.
Weißt du eigentlich, ob die Earpods, sind die eigentlich auch downwards kompatibel, also auch mit dem 6er und 6S und so?
Das würde mich auch interessieren. Ich glaube, bei den Systembedingungen stand einfach, brauch iOS 10 und macOS Sierra und sowas. Also das klingt schon sehr danach, als ob es mit diesen Geräten auch kompatibel wäre. Also das perfekte Weihnachtsgeschenk.
So, und was sagst du jetzt zu diesem großen Aufreger, wo sich jetzt alle total wieder komplett durchdrehen, weil jetzt Apple die Unverschämtheit hatte, die Buchse, die die
Das fand ich ganz lustig. Ich hab so einige Kommentare gelesen, wo dann so drin steht, ja, ich weiß, Apple, die haben damals das Kettenlaufwerk weggelassen und das CD-Laufwerk und Flash haben sie nicht drauf gemacht. Aber diesmal ist es anders.
Genau. Aber diesmal ist alles ganz anders.
Diesmal ist alles ganz anders. Damals,
ihr rennt da wieder dem Apple Day.
Genau. Damals, als sie die Diskette weggelassen haben, da gab es ja schon Thumb Drives und da gab es ja das alles schon, da gab es ja schon gute Alternativen. Da wollte ja eigentlich niemand mehr Disketten. Nein. Als der iMac kam, da gab es keine Thumb Drives. Da gab es noch keine USB-Sticks. Und die waren damals noch weit, weit, weit entfernt. Und die Leute haben gesagt, und die Antwort war, wie soll ich denn Dateien austauschen? Ja, per Internet am besten. Und die Leute haben, was, Internet? Ich weiß es noch damals, als ich mit Leuten diese Diskussion geführt habe. Also
es ist so vorhersehbar, unfassbar vorhersehbar und die Leute sind so kurzsichtig, das ist unfassbar.
Naja, aber was man sagen muss, es wird Schmerzen verursachen. Also dass du jetzt einen Adapter brauchst für was, wo du vorher keinen Adapter brauchtest, und ein Audioanschluss ist jetzt definitiv was man relativ häufig mal benutzt. Also dass man, und ich finde zum Beispiel auch diesen Punkt mit dem gleichzeitig Laden und einen Audioanschluss dran haben, den finde ich durchaus angebracht. Also dass Leute im Auto eben nicht per Bluetooth oder sowas, sondern dass sie einfach unten ein Klinkenkabel reinstecken und darüber, aber wenn du gleichzeitig navigierst und dabei Musik hören willst, dann brauchst du Ladung während Audioausgabe, und wenn Audioausgabe über Klinkenbuchse, hast du dann halt Pech gehabt. Ich glaube nicht, dass das ein großes Problem wird, weil ich glaube, es wird einfach Adapterkabel geben, wenn nicht von Apple, dann von Drittherstellern, die das erlauben, die halt einfach einen Audioausgang haben, aber immer noch einen Lightning-Durchgang, zumindest für Ladekabel haben. könnte im Endeffekt, fällt mir gerade auf, könnte sogar im Endeffekt eine bessere Lösung sein, weil gerade wenn man es irgendwie so fest im Auto installiert hat, dann musste man bisher nämlich immer zwei Kabel reinstecken, nämlich ein Audiokabel und ein Lightning-Kabel, und in Zukunft hat man dann, muss man nur noch diesen einen Adapter reinstecken, also braucht man nur noch ein Kabel reinstecken. Also ich verstehe, dass die Leute sich, ich verstehe ein bisschen, dass sie sich darüber aufregen und sowas, insofern, dass halt dass es jetzt erstmal Schmerzen verursachen wird. Ich glaube aber, dass die Schmerzen weit, weit, weit geringer sein werden, als die Leute glauben. Aber ich finde, Apple
ja, hat. Und vor allem ist es halt, vor allem die Schmerzen sind halt auch immer nur Übergangsschmerzen.
Na klar.
Es geht doch immer auch darum. Also es ist interessant, also ich vielleicht sollte ich mal über das Buch, das ich gerade lese. Ich lese mal wieder ein Buch.
Feine Herr.
Das Buch, das ich gerade lese, flasht mich total, weil es vieles von dem, was ich halt immer irgendwie versuche, über diese ganze Plattformgeschichte zu verstehen, also sozusagen politische Implikationen von Plattformen sozusagen, ja, liefert die totale theoretische Grundlage dazu. Und das ist Greval heißt der Mensch, der das geschrieben hat, Greval oder so, keine Ahnung. Jedenfalls das Buch heißt Network Power, und da geht es eben genau darum, wie im Endeffekt Standards und das Setzen von Standards halt eine spezielle Form von Macht etablieren und ausüben. Ne? Also das halt alle irgendwie als Netzwerkeffekte. Und das geht natürlich nicht nur um Facebook oder sowas, da geht es natürlich auch tatsächlich um solche Sachen wie das Headphone Jack. Ja, das Headphone Jack als einen Standard, der extrem etabliert ist, der extrem über die verschiedenen Geräte hinweg sozusagen am Start ist, hast du bei Android, den hast du in anderen Telefonen, den hast du an deinem Rechner, an anderen Rechnern und so weiter und so fort. Und deswegen ist es ein so super universeller Standard. Und dieser universelle Standard hat eine unfassbare Macht, so ein universeller Standard. Mhm. Das ist erstmal eine gute Sache, weil es uns erlaubt, dass wir halt ein und dieselben Headphones an verschiedenen Geräten völlig unabhängig von den Herstellern benutzen können, und das ist mal eine gute Sache, ne? Aber er zwingt uns auch sozusagen diesen Pfad nicht mehr zu verlassen. Es gibt dann so eine Art Pfadkonservativität. Wenn ein Standard etabliert ist, dann kannst du ihn nicht mehr weiterentwickeln, dann kommst du halt irgendwann nicht mehr weiter. Und dieses Problem zum Beispiel hat ja auch Windows ganz, ganz stark gehabt, weil sie halt immer diesen Zwang hatten, abwärtskompatibel zu bleiben. Ja. Mhm. Und diese Standards haben halt eben eine extreme Macht, und die Frage ist halt, wie kann eine Politik des Standards aussehen? Also wie kann man halt sozusagen politische Entscheidungen im Sinne von, wir verändern gesellschaftliche Realitäten nach unserem Gutdünken, wie kann man solche politische Realitäten in einer Welt der Network Power sozusagen durchsetzen? Und da ist zum Beispiel, Apple halt immer wieder sozusagen so die Pioniere, die sich halt wirklich trauen, sowas wie Plattformpolitik zu machen, indem sie einfach sagen, so, jetzt schmeißen wir die Diskette raus. Ist mir uns egal, wie weit verbreitet ist, und ist uns egal, wie viel Network Power die hat, wir schmeißen sie raus, weil sie ist jetzt zu einem bestimmten Punkt, hat sie sich evolviert und jetzt entwickelt sie sich nicht mehr weiter, und wir müssen jetzt einfach weiterschauen. Wir müssen jetzt sozusagen den nächsten Standard etablieren. Das sind sehr, sehr schmerzhafte Prozesse, und das ist gerade weil eben sozusagen diese Macht eines Standards unglaublich groß ist, erfordert das sehr, sehr viel Mut und auch tatsächlich sehr, sehr viel Schmerzen in allen Leuten, die diese Standards benutzen, wenn dann halt einer der Leute vorgeht und sagt, okay, wir droppen das jetzt, wir droppen jetzt, keine Ahnung, das Diskettenlaufwerk, wir droppen jetzt Flash, wir droppen jetzt das CD-Laufwerk, wir droppen jetzt den Headphone-Jack. Und das sind immer die gleichen Diskussionen und so weiter und so fort, aber im Endeffekt geht es nur so. Nur so kann überhaupt Fortschritt stattfinden, indem du einen der dominanten, einen der universellen Standards halt nimmst und sagst, okay, wir machen jetzt den Anfang, wir schmeißen das Ding raus. Das kann natürlich nicht jeder machen, das kann natürlich ein kleiner Hersteller nicht machen, der hat nicht die Marktmacht, um das zu tun, ne? Aber Apple hat hat diese Marke.
Aber genau darüber hatte ich gerade überlegt, ob ich das nochmal anspreche, weil das stimmt überhaupt nicht. Damals hatte, also als Apple den iMac vorgestellt haben, da standen sie 4 Minuten vor der Pleite und waren ein Hersteller, von dem niemand damit gerechnet hat, dass er die nächsten 2 Jahre überlebt oder sowas. Das war damals ein sozusagen Befreiungsschlag. Und sie haben es trotzdem gemacht. Das war tatsächlich einfach Arroganz, sage ich jetzt mal. Also und auch sie als Apple, als kleiner, aber offensichtlich, also als damals rein wirtschaftlich komplett unbedeutender, aber irgendwie rein kulturell doch immer noch wichtiger Player, haben es geschafft, USB zum Beispiel ja fast im Alleingang zu einem wichtigen Standard zu machen. Also ich weiß, dass es auch vorher andere Geräte gab, die USB-Anschlüsse hatten, andere Rechner, aber das war halt immer so, die hatten USB zusätzlich zu dem seriellen und dem ADB zusätzlich zu seriell und parallel und PS2 und weiß der Teufel was für Ports. Und Apple war halt der erste Hersteller, der gesagt hat, nee, wir liefern ein Gerät nur mit diesem USB-Ding aus.
Genau. Und das ist genau diese Inkompatibilität. Also das heißt, ihr Effort war nicht zu sagen, wir setzen jetzt USB durch, sondern sie sagen so, wir droppen alles andere. Und damit zwingen wir euch zu USB. Und
das ist der ultimative Durchsetzung anderen, für USB.
Genau. Und damit zwingen wir aber auch alle anderen Hersteller, ja, zumindest auch USB zu unterstützen, um mit uns kompatibel zu sein, ja. Und das ist interessant, weil letztens einen Text gelesen von Niklas Taleb, der sich mit Intoleranz beschäftigt, beziehungsweise mit der Macht der Intoleranz. Wobei Intoleranz jetzt nicht wertend gemeint ist. Mhm. Also Intoleranz heißt erst einmal nur irgendwie, dass du halt bestimmte Optionen einfach von vornherein ausschließt, ja. Und indem du diese Option ausschließt, zwingst du auch als Minderheit, eine Mehrheitsgesellschaft, sozusagen deinen Standard nicht auf, im Sinne von du musst irgendwie Gewalt anwenden, dass sie das machen, sondern die Mehrheitsgesellschaft muss eine Kalkulation anstellen, ob sie nicht sozusagen deinen Standard als sozusagen den gemeinsamen Nenner, als den untersten, kleinsten gemeinsamen Nenner nimmt. Also nimm zum Beispiel eine Berliner Firma, das ist ganz oft hier in Berlin. Ja? Du hast halt irgendwie eine Agentur oder was weiß ich und dann hast du ein Meeting und wenn auch nur ein einziger der Leute in einem Meeting nicht Deutsch kann, ja, und was halt sehr, sehr häufig ist in Berlin, dann ist das Meeting auf Englisch. Punkt. Mhm. Ja? Das heißt also mit anderen Worten, die Minderheit, der eine von, keine Ahnung, 20 Leuten, ist der Grund, warum alle Englisch reden. Oder ganze Firmen in Berlin reden Englisch, weil halt einer oder zwei oder fünf oder was weiß ich irgendwie in der Firma halt kein Deutsch können. Und das hast du halt überall. In Amerika sind fast alle Getränke, alle Limonadengetränke,
genau,
sind
das
koscher.
Ja, das
sind koscher.
Gerade trinken.
Du hast, keine Ahnung, unter 5% Juden in den USA, aber trotzdem sind alle Getränke koscher. Warum ist das so? Weil allen Leuten ist es egal, ob sie koscher trinken oder nicht. Also, ne? Im Endeffekt ist es egal für alle anderen. Und es kostet die Getränkehersteller nichts mehr, keine Extrakosten, um etwas koscher zu machen.
Es werden keine 5% ihrer Produkte boykottieren, weil sie koscher sind.
Genau. Das heißt, es ist billiger, alle Produkte grundsätzlich koscher zu machen, also alle Getränke koscher zu machen, alle Limonaden koscher zu machen, als irgendwie, keine Ahnung, halt die koschere und die nicht koschere Limonadensorte anzubieten. Und das ist eben das ist interessant. Und
Taleb, das ist genauso. Also, Guinness hat jetzt sein Bier ist vegan geworden. Also Guinness Bier ist jetzt vegan. Veganer können
Bier ist immer vegan.
Nee.
Das ist so ein Quatsch.
Nee, die hatten nämlich an einem Filterprozess, haben die irgendwie eine Fischblase genommen für die Filterung von irgendwas. Und das hat's nicht, dadurch war das nicht mehr vegan, das Bier.
Das ist aber eher selten.
Und das haben sie jetzt diesen Prozess umgestellt, sodass Guinness-Bier jetzt vegan ist. Die Gründe sind genau die gleichen, wie bei dem koscheren Getränk.
Genau. Und das ist, aber das ist so krass, also.
Also wer war doch unterjocht von den ganzen Fem-Nazi-Veganern.
Genau. Und von den Juden.
Und von den Juden, vom Weltjudentum.
Genau. Nee, aber
wegen denen enthält meine Coca-Cola kein Schweinefleisch mehr.
Aber bringt noch ein paar andere Beispiele, die dann halt ein bisschen geschichtsträchtiger ja. sind. Beispielsweise sagt er, das Christentum hat sich deswegen in Rom hat durchsetzen können.
Ach, spannend.
Also, du musst ja überlegen, ja. Ne? Also Rom hatte halt diesen Polytheismus mit den verschiedenen Göttern und so weiter und so fort. Mhm. Und jahrtausende lang hatten eigentlich alle Völker mehr oder weniger hatten verschiedene polytheistische Religionen. Und tatsächlich funktionierte ein sozusagen kultureller Austausch in dem Sinne, keine Ahnung, ein Volk hat das andere erobert und dann wurde dann irgendwann ausgemogelt. Okay, unsere Mythologie muss mit eurer irgendwie verheiratet werden. Dann wurden die Götter aufeinander gemappt. Ja,
also ja.
Euer Gott von uns entspricht dem und so weiter und so fort. Wir nehmen vielleicht nochmal einen von euch und ihr nehmt einen von uns und so weiter und so fort, sodass man sozusagen so den Götterhimmel gemerged hat.
Ja.
Das merkt man der ganzen Mythologie im Griechenland und so weiter und so fort, merkt man halt auch an, wie sozusagen das so ein multiethnischer Haufen
ist. Achso, und das Christentum hat dann gesagt, du darfst keinen Gott neben mir haben und damit hat es immer gestochen.
Genau, das Christentum war halt einfach die intolerante Religion, die hat gesagt so, nee, fickt euch.
Ja.
Und die Römer haben gesagt, ja, was wollt ihr denn? Was können wir euch denn anbieten? Ja, nichts. aber es muss doch hier irgendwie und ich meine, und dann ging die Christenverfolgung los, ne?
Ja.
Weil die Christenverfolgung ging deswegen los, weil die nicht integrierbar war. Ja? Also die Religion war nicht integrierbar, also musste man sie verfolgen. Am Ende hat sich dann aber tatsächlich das Christentum durchgesetzt, einfach weil
ja, wahrscheinlich war auch ein bisschen Glück dabei.
Es gibt natürlich eine ganze Menge andere Bereiche, aber ich sag mal so, diese Intoleranz, ja, hat dazu geführt, dass sich sozusagen die Mehrheitsgesellschaft der Minderheit anpassen musste. Und das ist halt das Krasse. Und wenn man sich das überlegt, wie viel Macht innerhalb von durch wirklich starre Intoleranz ist. Und genau das ist, was Apple macht. Sie sagt, okay, wir sind intolerant. Wir schmeißen Standard X raus. Wir schmeißen Standard Y raus. Und sie können das, obwohl sie nicht die Marktmacht haben, also obwohl sie nicht die Mehrheit da sind. Sie haben nicht die Mehrheit. Sie sind nicht die große Mehrheit. Aber durch diese Netzwerkeffekte können sie als Minderheit, aber als wichtige Minderheit, an der man nicht vorbeikommt, können sie mittels dieser Intoleranz Standards durchsetzen. Und das ist total spannend, wenn man sich das überlegt. Und ich habe das Gefühl, seitdem ich mich mit diesem Thema beschäftige, die ganze fucking Soziologie muss eigentlich neu geschrieben werden. Weil diese Netzwerkeffekte noch so unverstanden sind und vor allem noch so wenig innerhalb der und diese Machtstrukturen so wenig analytisch erfasst sind, die aber in der Gesellschaft so wahnsinnig vorbei sind. Also dieses Buch, was ich hier lese, handelt nicht vom Internet. Das wird dort auch ein bisschen abgehandelt, aber hauptsächlich geht es um Globalisierung. Und Globalisierung wird dort definiert als im Endeffekt das Aufkommen von globaler Netzwerkmacht, ja, also dass halt Standards, und zwar alle möglichen Standards, kulturelle Standards, aber auch Produktstandards und so weiter und so fort, sich auf einem globalen Level durchsetzen, dadurch, dass wir sozusagen die Welt kommunikativ zusammenwächst, kommunikativ und transportmäßig, breiten sich plötzlich Standards aus. Und das ist ein Prozess, den gibt es schon seit Tausenden von Jahren, aber der sich halt immer weiter beschleunigt und immer krasser wird. Und wenn man das so betrachtet, also wenn man halt tatsächlich sozusagen Globalisierung unter dem Gesichtspunkt der Ausbreitung von Standards auf globalem Level betrachtet, dann verändert sich auch die gesamte Sichtweise auf Globalisierung im Sinne von, keine Ahnung, die üblichen linken und die üblichen rechten Narrative und so weiter und so fort. Und das wird vieles klarer. Also ich finde gerade, ich bin total geflasht von diesem Buch gerade.
Sehr gut. Wie heißt das?
Network Power,
okay.
Von so und so Greval, also Greval, ich weiß jetzt nicht mehr, wie der Vorname war.
Okay, ich kann ja mal, warte mal, kann ich mal einfach.
Simon Greval oder sowas.
Oh, bist noch da? Oh shit. Reicht das jetzt gerade? Okay. Huiuiuiui. Okay. Bist noch da?
Ja, ich bin noch da.
Okay, gerade kam hier genau in dem Moment, in dem ich einen Netzwerkzugriff gemacht habe, wurde hier die Verbindung total schlecht. Und ich will hier mal die nächsten Tage, ich habe hier im Augenblick habe ich noch so eine Steckdosenlösung. Weißt du, so eine Powerline-Lösung, weil das Kabelmodem, das kommt im anderen Zimmer, also im Schlafzimmer aus der Wand. Und ich sitze hier quasi am gegenüberliegenden Ende der Wohnung. Und da kann ich schlecht Kabel schmeißen. Und darum habe ich hier so eine Powerline-Lösung, die sowieso nicht sonderlich doll ist. Aber hier in dieser Wohnung ist sie noch ganz besonders schlecht. Und ich weiß jetzt auch warum. Weil ich habe jetzt nämlich gedacht, vielleicht kann ich es ja irgendwie doch noch ein Kabel schmeißen und zwar nicht durch die Wohnung durch, sondern über uns ist das ist der Dachboden, dass ich einfach quasi ein Loch durch die Decke bohre, da das Kabel durchstopfe und dann einfach das Kabel über den Dachboden schmeiße. Das werde ich jetzt wahrscheinlich doch nicht machen, weil hier in der Kammer, in der ich bin, da ist dummerweise noch eine Zwischendecke dazwischen, durch die ich nicht durchkomme. Aber was ich machen werde, ist wahrscheinlich durch die Ventilationsschächte durchgehen und werde da einfach ein Ethernet-Kabel durchschmeißen. Und darum war ich nämlich auf dem Dachboden und habe nämlich da auch mal die Verkabelung gesehen mit Elektrokabeln in diesem Haus hier. Und ich muss sagen, kein Wunder, dass da so schlechtes Internet drüber geht, weil die Kabel, die sind original, ich würde sagen, 120 Jahre alt oder sowas. Das ist echt krass. So richtig.
Ganz kurz, ich muss kurz mal aufs Klo, ja?
Muss kurz mal aufs Klo, okay. Habe ich da noch irgendwie was ich dann...
Kannst du ein bisschen über den Clinton-Trump-Wahlkampf erzählen, was du so aus deiner amerikanischen Perspektive...
Ich überlege mal. Vielleicht fällt mir auch was Unterhaltsameres oder was. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie so... Clinton. Ich habe ja beim letzten Mal, habe ich ja gesagt, der Trump-Wahlkampf... wird jetzt an sein Ende kommen. Bisher hatte ich ja auch recht. Jetzt sagen ja alle, Trump steigt gerade wieder. Jetzt hat er plötzlich wieder einen. Das habe ich damals auch schon gehört. Ja, jetzt sinkt Trump. Aber irgendwann wird das halt jetzt prügeln die Medien halt gerne auf Trump ein. Weil es halt Auflage bringt, aber irgendwann wird ihm das zu langweilig werden und dann muss halt wieder die Drehung reinkommen, dass Trump jetzt doch gewinnt. Und dieser Punkt ist offensichtlich jetzt erreicht, dass er in den Polls dann doch zulegt ein bisschen. Ich hoffe stark, dass das sich wieder verwächst natürlich. Aber ja, ich glaube, zu Trump ist alles gesagt. Trump ist ein Idiot. Clinton mag in vielen Bereichen alles andere als eine ideale Wahl sein, aber es ist halt so, als ob du die Wahl hast zwischen, hey, die Farbe von diesem Sofa, die gefällt mir aber nicht absolut hundertprozentig und als Alternative hast du eine Jauchegrube und dann nimmt man halt auch mal das Sofa, bei dem einem die Farbe nicht hundertprozentig gefällt und ja, das finde ich ja das eigentlich Traurige an diesen Wahlen, dass es halt die eigentlichen, dadurch, dass Trump halt so als diese wandelnde Shitshow sich ja in unser Leben gezwängt hat oder in diese Wahl gezwängt hat, dass die eigentlichen Probleme, die dieses Land auch durchaus zur Genüge hat, dadurch komplett in den Hintergrund treten, weil halt egal wie schlimm irgendwas ist, immer irgendjemand, also man berechtigt dabei sagt, ja, aber die Alternative ist diese wandelnde Shitshow. Und so, ich habe gerade für Trump, ich bin ein bisschen stolz drauf, ich habe die Formulierung wandelnde Shitshow getroffen und ich glaube, das ist das ist, ja, nee, also ich weiß nicht, was gibt es zu Trump zu sagen? Er ist ein Idiot und er sollte sich in sein, ich glaube, das war in der Washington Post. Oder wo das war. Das war so ein
Op-Ed, ja.
Op-Ed.
Opinion Editorial?
Nee, Opposite of Editorial.
Opposite.
Also weil es ist halt die Gegenseite, klassisch, vom Editorial war halt die Meinungsseite und darum quasi die gegenüberliegende Seite tatsächlich. Also die physisch gegenüberliegende Seite in der Zeitung. Daher kommt dieser Begriff wohl. Und der hat ein
Meinungsstück, wie man in Deutschland sagt.
Genau, Feuilleton. Kommentar. Und der war, der hat Trump so runtergemacht, und zwar so auf so einer Ebene, naja, so Milliardär zu, selbst erklärter Milliardär zu sein, ist ja auch nicht einfach. Und was soll er mit seinem Leben anfangen? Er wandelt dadurch seine vergoldeten Türme und hat eigentlich auch nicht so richtig was zu tun. Und aber Präsident will er eigentlich auch nicht werden, weil, machen wir uns nichts vor, Präsident will er nicht werden. Und was macht er, wenn er diese Wahl verloren hat? Er hat ja nicht allzu viele, sein Leben wird langweilig sein wieder. Also es ist die aufregendste Phase, nicht nur unseres Lebens, sondern auch insbesondere seines Lebens. Die arme Sau.
Ich finde ja interessant, diese Diskussion, diese Spekulation darüber, ob er überhaupt Präsident werden will oder ob er nicht eine ganz andere Agenda verfolgt. Und da gibt es ja die Idee, dass er im Endeffekt, also ich sag mal so, warum es plausibel ist, dass er es vielleicht gar nicht werden will, ist, dass er keinerlei Anstalten zeigt, die Wahl gewinnen zu wollen, im Sinne von, was halt alle Kommentatoren strategisch erwartet hätten, dass er nach seinem nach seiner Nominierung halt nach ein bisschen nach links rückt, also ein bisschen moderater wird, ein bisschen präsidialer wird und so weiter und so fort, dass er sich ein bisschen verabschiedet von den schlimmsten Ausfällen, so, ja, mit denen er halt sozusagen am rechten Rand punkten konnte, mhm, und jetzt versucht, die Mitte zu erreichen, weil das natürlich die Strategie ist, mit der man überhaupt Präsident wird, und seine paar Angry White Men, die ihn halt total geil finden, wenn er halt seine Shitshow abzieht, die reichen natürlich nicht dafür, um Präsident zu werden. Also das heißt mit anderen Worten, strategisch sieht es nicht danach aus, als ob er jetzt alles daran setzt, diese Wahl zu gewinnen. Im Gegenteil, er verbleibt bei seiner Strategie, die ihm zwar seine Fans sozusagen gewogen hält, die aber eben nirgendwo hinführt. Mhm. Und die Überlegung ist jetzt halt tatsächlich, dass er durch seine ständige Medienpräsenz und durch seine Kontakte, die er geknüpft hat, mit beispielsweise mit dem jetzt geschassten Fox News Typen oder mit den Breitbart-Leuten und so weiter und so fort, dass er mit denen dann irgendwann ein Trump-TV aufbaut, wo er halt im Endeffekt diese Zielgruppe, die er da bespielt, jetzt sozusagen dann eben zumindest kommerziell auswerten kann, dass er die bei der Stange halten kann und Hillary Clinton dann sozusagen das Leben schwer macht dann mit seinem Trump-Sender, der dann irgendwo rechts von Fox News und so diese Right-Geschichte nochmal sehr, sehr viel größere und stärkere Stimme gibt, und das ist ein bisschen die Spekulation.
Ja, ach, ich weiß nicht, sich Gedanken über Trumps Strategie zu machen, finde ich, ist immer so ein bisschen so, wie sich Gedanken über die Strategie einer Kaulquappe zu machen. Das ist,
du nimmst sie nicht ernst genug. Ich sag's dir.
Ich nehme den nicht ernst. Ich nehme ihn ernst im Sinne von, ich glaube, dass er offensichtlich eine massive Ausstrahlung hat auf bestimmte Leute, und dass er deren Stimme trifft und deren Bedürfnisse, und er ist ein begnadeter Populist, aber ich habe nicht das Gefühl, dass er das strategisch ist, sondern ich glaube, er ist rein instinktgesteuert und ist darüber hinaus nicht in der Lage, sowas wie eine Strategie aufzubauen oder sowas. Also wenn er irgendwann mit diesem Trump-TV und so weiter das enden wird, und ich glaube, mit dem, wenn du ihn fragst, sozusagen, will er eigentlich Präsident werden oder nicht, ich glaube, dass seine Meinung dazu ändert sich ständig. Und ich glaube, eine Stunde hat er überhaupt. Ich glaube nicht, dass er so weit denkt. Ich glaube tatsächlich, in einem Tag steht er vorne und hält wieder irgendeine Rede vor irgendwelchen Hillbillies und die ihm zujubeln. Dann denkt er sich, hey, ich will Präsident werden. Und dann am nächsten Tag sitzt er im Flugzeug und langweilt sich, und dann will er kein Präsident mehr werden. Ich glaube tatsächlich, es ist so relativ billig. Ich nehme ihn nicht ernst. Ich nehme ihn als Problem ernst, und ich nehme ihn als aber ich glaube nicht, dass er, also so dieses, dass er da irgendeine Strategie hat, das überbewertet ihn total, glaube ich.
Also ich würde schon zustimmen, dass er, glaube ich, schon häufig die Strategie wechselt. Das ist halt Das hat natürlich auch damit zu tun, dass er seine strategischen Berater in letzter Zeit ständig ausgetauscht hat, ne? Da war ja irgendwie dieser komische Typ da mit diesen Russland-Verbindungen,
den
jetzt ja gerade, diesen Carsten oder so heißt er, hat er ja irgendwie ausgetauscht und jetzt hat er diesen Breitbart-Typen und vorher hatte er auch nochmal jemand anders und so. Also da scheint auch irgendwie in der ganzen, da scheint diese ganze Trump-Campaign scheint da auch ein sehr strategisch uneiniges Konzert zu sein und er hört mal auf den irgendwie und sein Sohn spielt da, glaube ich, auch noch eine Rolle irgendwie, keine Ahnung. Es ist jedenfalls, man merkt, dass da keine Konsistenz drin hängt. So wie du das jetzt beschreibst, würde ich das aber trotzdem nicht sehen. Also ich hab immer ein bisschen Schiss davor, dass die Leute ihn auch intellektuell zu unterschätzen. Er wäre nicht so weit gekommen, wäre er komplett auf den Kopf gefallen. Er hat, glaube ich, schon ein sehr, sehr gutes Gespür für bestimmte populistische Themen. Er ist kein blindes, ich glaube nicht, dass er ein blindes Huhn ist, das irgendwie mal ein Korn gefunden
hat. Nein, ganz und gar nicht. Da hast du absolut recht.
Der hat schon ein Gefühl dafür, was er dort macht. Und,
ohne Frage.
Und er hat ein Gespür für Medien, er hat auch, glaube ich, ein gewisses strategisches Gespür. Ich würde das nicht unterschätzen. Also ich glaube, er hat auch einen Plan. Vielleicht hat er mehrere Pläne, vielleicht hat er mehrere Backup-Pläne, aber er ist nicht komplett planlos und so. Also das würde ich nicht sagen.
Ich stimme dir absolut zu. Ich halte ihn damit auch nicht für ungefährlich oder sowas. Also ich sage jetzt nicht, den muss man nicht ernst nehmen im Sinne von, dass er keine Gefahr darstellt. Ich halte es nach wie vor für möglich, dass er die Wahl gewinnt und er ist sicherlich auch, aber darüber hinaus halte ich ihn, ich glaube, er ist einfach zu impulsgesteuert, um tatsächlich sowas wie eine langfristige Strategie zu fahren. Und dieses, und dass er dann sozusagen nicht einen Plan verfolgt, sondern mehrere Pläne verfolgt, glaube ich nicht. Ich glaube, dass er einfach, also er wird im Nachhinein erzählen, dass er mehrere Pläne oder dass er diesen Plan die ganze Zeit verfolgt hat oder weiß der Teufel was. Aber ich glaube, damit gibt man ihm viel, viel, viel zu viel. Er ist halt jemand, der sich, ich finde, hast du damals diese Serie, diese Dokumentation, The Jinx gesehen? Diese HBO-Dokumentation, dieses, über diesen, ich weiß jetzt nicht mehr, wie er heißt, das ist eine Dokumentation darüber, über einen sehr, sehr reichen New Yorker Immobilienbaron, der offensichtlich im Laufe der, also auch ein merkwürdigster Charakter, so irgendwie sympathisch, aber irgendwie auch so ein bisschen sehr ruhig, sehr, sehr, sehr defensiv, sehr sehr, 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 so ein bisschen und offensichtlich sehr, also sehr, sehr, naja, gar nicht so reich, weil ihm im Laufe seines Lebens seine Verwandten alles weggenommen haben, aber halt reich genug, um sich nie wieder Gedanken machen zu müssen. Und er hat halt im Laufe seines Lebens offensichtlich mehrere Morde begangen, wahrscheinlich mindestens drei, und ist dafür eine relativ läppische Zeit eingegangen. Also im Knast gewesen und ist halt immer wieder rausgekommen. Und die Serie hat damals eingeschlagen wie eine Bombe, weil sie halt in der letzten Folge, wo sie quasi ihn nochmal konfrontieren wollten, geht er auf Klo und was er vergessen hat, ist offensichtlich, dass er noch voll verkabelt ist und das Mikro an ihm dran hängt. Und er führt halt Selbstgespräche so von wegen, natürlich habe ich sie umgebracht, natürlich war ich das und so weiter und so fort. Und sie haben das auf Band. Also er gibt quasi, und woraufhin dann diese ganzen Fälle nochmal neu aufgerollt, bla bla bla, weiß der Teufel was. Und diese ganze Serie hat damals hier eingeschlagen, diese Dokumentation hat hier eingeschlagen wie eine Bombe. Gerade in Amerika.
2015, ja?
Ja. Genau, das war.
2015.
Ja, genau, letztes Jahr lief das auf Netflix oder auf HBO, ich weiß es nicht mehr. Und was ich damals und alles, oh, wie kann denn sowas sein und so ein cleverer und so. Nee, der ist gar nicht so clever. Der hat natürlich die besten Anwälte, die ihn da rausgeholt haben.
HBO.
Und was für mich halt die starke Aussage war, wie weit du halt ein Justizsystem biegen kannst, wenn du einfach sehr viel Geld hast. Und Und so ähnlich sehe ich das bei Trump auch. Der ist nicht schlau oder sowas, aber er hat halt, er hat genug Ressourcen, um sich, um andere Leute, um sich zu scharen, die ihn als doch relativ schlau dastehen lassen und wirken lassen. Und das fängt an mit seinem Buch hier, diesem, was ja, wo ja der Autor sich jetzt ja medienwirksam auch von distanziert hat und sowas, wo ich natürlich auch sagen,
The Art of the Deal.
The Art of the Deal und er halt sozusagen erzählt, wie denn seine Strategie war, um dieses Buch dastehen zu lassen. Und er hat halt jemanden bezahlt, um ihn in einem Buch gut aussehen zu lassen. Und darum, und das färbt halt auch ab. Und ich glaube, darüber hinaus ist, also ich habe ein bisschen im The Atlantic war ein Artikel darüber drin, wie er hier in Atlantic City probiert hat, so dieses ganze Spielhöllenprinzip und ein Casino zu machen und sowas und damit groß zu werden und sowas und unfassbar viel Geld bei verloren hat, weil er einfach massive strategische Fehler gemacht hat und eigentlich auch nur sehr, sehr begrenzt denken kann und kein Visionär ist und nichts dergleichen, sondern aber er hat halt genug Ressourcen, um halt, obwohl er schon 3 oder 4 Mal pleite gegangen ist, halt immer noch irgendwie liquide zu sein und immer noch irgendwie, also offensichtlich gibt's genug Leute, die noch mehr zu verlieren hätten, wenn sie ihn komplett fallen lassen würden. Und darum, ich halt ihn wirklich, also ich glaube, Trump ist fast pleite und
das ist aber alles Spekulation.
Natürlich ist das alles Spekulation.
Was man bei Trump, was ich interessant finde, also es lassen sich durchaus Beispiele finden, wo er sehr, sehr schlau gehandelt hat, oder wo man das zumindest so interpretieren kann, als auch welche Beispiele, wo er ziemlich dumm gehandelt hat. Was aber interessant ist, ist, dass er halt von vornherein relativ früh seinen Namen als Marke aufgeladen hat. Und diese Marke ist immer noch eins der Rückgräder seiner Geldflüsse, weil er tatsächlich viele Dinge, wo Trump draufsteht, gar nicht besitzt, sondern tatsächlich seinen Namen lizenziert. Also er lizenziert Trump an Hotelketten und an andere Produkthersteller, die dann halt sozusagen mit seinem Namen dann machen. Das ist schon ganz, ganz schlau. Also,
es ist nicht, weil er seinen Namen auch nicht schlau investiert. Also er verdirbt ihn. Ich meine, diese Trump Steaks Nummer, die ist halt, oder dieser Trump Wodka, das ist Steaks.
Ja, wie gesagt, es gibt erfolgreiche Sachen, es gibt unerfolgreiche
Nee,
Sachen.
Sich an den
Beispielen
eine unerfolgreiche. Ja, aber bloß, also diese Hotels, dass die seinen Namen tragen. Das ist ja auch größtenteils nicht
Trump
der Tat.
Trump University.
Aber diese Hotels, die seinen Namen tragen, das ist ja nicht darum so, weil er da irgendwie einen schlauen Schachzug gemacht hat, sondern bei den meisten ist es ja schlicht und ergreifend so, dass er sie irgendwann verkaufen musste, weil er sonst pleite gegangen wäre. Und dann hat er ihnen halt noch einen Deal sozusagen rausgeholt, also nimmt dann noch ein bisschen Geld dafür von ihnen, dass sie den Namen behalten dürfen. Und was er ja in letzter Zeit, wohl in den letzten Jahren, ziemlich massiv gemacht hat, ist halt, dass er seinen Namen eingesetzt hat, um das Schema ist, sein Name wird lizenziert, dann wird irgendwo eine Projektdevelopment, also entweder ein Hotel oder halt Wohnanlagen oder sowas, wird geplant. Es werden Investoren geworben mit dem Namen Trump, die halt sagen, Trump ist doch furchtbar erfolgreich. Und dann geht das ganze Projekt pleite, die Anleger sind ihr Geld los und Trump geht weg und hat halt, ja, aber ich habe doch damit nichts zu tun, ich habe ja nur meinen Namen lizenziert. Und das bringt ihm natürlich Geld. Aber das ist eine ziemlich sichere Methode, um deinen Namen komplett durch den Dreck zu fahren.
Ja, aber du musst halt sehen, er hat auch den Namen aufgebaut, insofern.
Nee, das war sein Vater.
Nee, absolut nicht. Sein Vater war zwar innerhalb von New York relativ bekannt in
den
oberen politischen Schichten, aber er war kein Markenname, definitiv nicht. Der Markenname kommt alleine von Donald Trump.
Naja, aber das ist auch nicht, weil ich wage stark zu bezweifeln, dass das irgendwas damit zu tun hat, dass Donald Trump halt irgendwann vor 30 Jahren überlegt hat, ich baue jetzt eine Strategie aus, um mal auf meinen Namen was zu machen, um ihn irgendwann mal auf Stakes flappen zu können, sondern er war halt einfach, er wollte halt ein Playboy-Interview machen und er war halt irgendwie eine gewisse schillernde Persönlichkeit und hat es dadurch dann auch mit einer gewissen Geschicktheit in die Medien geschafft. Ich glaube, die Mechanismen sind exakt die gleichen, die auch jetzt noch für ihn funktionieren, nämlich dass die also er weiß, wie man die Medien bespielt und er weiß, wie man Stories liefert, die für die Medien einfach.
Aber das ist halt nicht nichts. So.
Das ist nicht nichts, aber das ist keine grandiose Strategie, sondern es passiert ihm halt. Also das ist halt, da bin ich der festen Überzeugung, er schreibt halt einem offensichtlich rassistischen Tweet und dann stürzen sich die Medien drauf. Ich glaube nicht, dass er sich sagt, eigentlich bin ich ja ein ganz anderer, aber ich mache jetzt hier mal diesen Tweet, weil ich weiß, dass das wieder mich in den Medien ein bisschen nach vorne bringen wird. Und und wie gesagt, ich glaube, dass er intellektuell überschätzt wird. Ich glaube nicht, dass er instinktiv überschätzt wird. Also dass man, ich glaube, sein Instinkt zu handeln und Leute zu begeistern und für sich an sich zu binden und sowas. Ich glaube, das wird alles tendenziell ein bisschen unterschätzt. Aber so, ich glaube nicht, dass er eine Strategie hat. Ich glaube, sie existiert einfach nicht. Und aber wir werden es wahrscheinlich nie erfahren. Doch, dann sein Buch nach der, wie ich niemals Präsident der Vereinigten Staaten werden wollte und es dann auch geschafft habe, nicht Präsident der Vereinigten Staaten zu werden.
Na gut, reden wir über Clinton. Clinton, ich finde das, ich finde diesen Diskurs um Clinton, finde ich nämlich eigentlich auch ziemlich spannend. Clinton ist ja tatsächlich, man darf ja nicht vergessen, Trump ist definitiv der unbeliebteste Präsidentschaftskandidaten seit, glaube ich, immer, seit es Umfragen gibt, ja. Und deswegen sagen viele, ja, hat er eh keine Chance und er ist auch abgeschlagen in den Umfragen und so weiter und so fort. Man darf aber nicht vergessen, dass er antritt neben der zweitunbeliebtesten Person, die jemals Kandidatin war, und das ist Hillary Clinton. Und auch wenn sie vor Trump ist und beliebter ist als Trump, ist sie halt auch extrem unbeliebt. Und die Debatte in den USA, aber auch vor allem innerhalb von linken Kreisen über Clinton ist sehr, sehr heftig. Also es gibt sehr, sehr viele Leute, also nimm zum Beispiel Greenwald oder sowas, ja, oder so Leute, die halt die ganze Zeit, die interessieren sich nicht für Trump, die haten den ganzen Tag auf Clinton rum oder WikiLeaks oder diese ganzen komischen Leute da. Jedenfalls und ich kenne auch viele Leute, die so drauf sind, auch in meinem Umfeld, ja, die halt sagen so, ja, Trump ist schon schlimm, aber also die Hillary, ne, die ist ja auch nicht besser, ne, also wenn die dran kommt, das ist auch ganz, ganz schrecklich und so weiter und so fort. Und ich habe da immer irgendwie gegen anargumentiert, beziehungsweise ich finde, ehrlich gesagt, gibt es da jetzt keine große Begründung. Also die Begründung ist immer sehr abstrakt. Also, die Clinton ist korrupt. Ja? Die Clinton ist die ist eine Neoliberale. Die Clinton ist ein Hawk, also ein Falke. Ja? Die Clinton ist die Wahl der Konzerne und so weiter und so fort. Und obwohl man sicherlich einige Dinge von diesen Punkten kann man, glaube ich, durchaus, muss man zumindest irgendwie sehen. Ich glaube, sie hat verglichen mit Trump durchaus eher ein neoliberales Programm als Trump selber. Sie ist sicherlich auch ein Hawk. Das ist sie sicherlich, also zumindest innerhalb der Demokratischen Partei. Zum Beispiel diese gesamten Vorwürfe, dass sie korrupt sei, das ist alles komplett unbewiesener Quatsch. Also da gibt es überhaupt nichts. Ich meine, es gibt halt irgendwelche komischen Graune um ihre Foundation, beziehungsweise das ist ja eigentlich auch Bill Clintons Foundation, also die Clinton Foundation. Da gibt es halt so Graune, ja, guck mal, da geht so viel Geld eingenommen und dann mit den und den Leuten getroffen und so weiter und so fort. Aber hey, das ist halt das, was man so tut, wenn man so eine Foundation hat. So, ja? Und das ist halt, es ist eine große und das ist eine mächtige Foundation, aber wenn ihr hier irgendwie, keine Ahnung, Korruptionsvorwürfe gibt, dann müsst ihr mehr geben als nur irgendwie, hat sich mit wichtigen Persönlichkeiten getroffen oder kennt den und so weiter und so fort. Also das ist halt,
Na, der Vorwurf ist ja nicht, dass sie sich mit mächtigen Persönlichkeiten trifft, sondern der Vorwurf ist ja, dass sie sich mit nicht, mit un, mit, also mit unwichtigen Persönlichkeiten trifft, die aber genug Geld geliefert haben, um trotzdem einen Besuch zu rechtfertigen.
Ja, oder so. Ja. Auf jeden Fall, also solange man da keine Smoking Gun vorweisen kann, ist das alles reine Spekuliererei und finde ich auch unredlich, diese Rumspekuliererei.
Ja, also das mit diesem ganzen, also zum einen habe ich irgendwann mal gehört, Hillary Clinton ist bei den Amerikanern beliebt, wenn sie im Amt ist, und unbeliebt, wenn sie probiert, in das Amt zu kommen. Das ist wohl so, dass Hillarys Beliebtheitswerte tatsächlich sozusagen, sobald sie in irgendein Amt will, immer absacken und dann wesentlich besser da sind, wenn sie dieses Amt dann einmal hat. Ich glaube auch, dass ich will auf keinen Fall sagen, dass es 100% ist, aber dass ein nicht unerheblicher Teil der Kritik an ihr daher kommt, also tatsächlich schlicht und ergreifend sexistisch ist. Also wenn ich zum Beispiel, habe ich einen Kommentar gelesen, bla bla bla, also auch von jemand, der glaubt, schlau und links zu sein und sowas und weltoffen und ja, diese Hexe. Und ich, sorry, wenn du jemanden als Hexe bezeichnest und sonst nichts, dann ist das purer Sexismus. Ich glaube, das ist relativ weit verbreitet in diesem ganzen Spiel, sowas, also dieses, was halt bei einem Mann als selbstbewusst gelten würde, ist bei ihr halt negativ. Dann ist natürlich gerade auch in diesem Wahlkampf, sie ist halt schon lange in der Politik, im Gegensatz zu Trump, der halt sich den Vorwurf, der halt nicht in der Politik war und dementsprechend auch in der Politik keine Geschichte haben kann, ist halt Hillary Clinton schon sehr, sehr lange in der Politik und auch sehr, sehr erfolgreich. Zu den ganzen anderen, ja, ich glaube, sie ist tatsächlich tendenziell sogar ein bisschen tendenziell rechts von Obama. Obama ist ja auch kein Linker innerhalb der Demokraten oder sowas. Der ist ja auch so tendenziell bestenfalls ein bisschen links von der Mitte. Und
ja, doch, das schon. Also ja, es ist ein moderater Linker, ja, aber er ist schon eher ein Linker.
Aber kein, also so wie halt Demokraten sind, also dass da plötzlich jemand wie Bernie Sanders auf die Bühne tritt und mit seinen sehr linken, gerade für amerikanische Verhältnisse, tatsächlich so viel Wirbel zu machen, das ist jetzt auch was Neues. Und ja, im Vergleich zu Bernie Sanders wirkt Clinton rechts und
auch zu Obama, aber jetzt nicht so wesentlich.
Also ich glaube, sie ist jetzt auch gezwungen gewesen, durch ein bisschen durch Bernie Sanders ihr Programm nach links zu öffnen, so ein bisschen, und für ein paar Sachen dazu einzustehen. Aber ja, also ich glaube jetzt nicht, dass, also ich glaube, was Hillary Clinton sein wird, ist halt eine, also sie wird eine unfassbar routinierte, also gut im Sinne von routiniert, im Sinne von erfahren Präsidentin werden. Und sie kennt den Laden in, das haben wir auch schon ein paar Mal gesagt, in- und auswendig. Und ja, wir werden sehen. Aber ich finde die Diskussion darüber, ob Hillary, also man darf natürlich über Hillary Clinton, darf man natürlich geteilter Meinung sein und sowas. Aber was ist denn jetzt die Alternative? Also was ist denn, das ist es halt. Wir haben keine Alternative. Clinton ist im Augenblick alternativlos, weil Trump ist keine Alternative. Und diese Jill Sanders hier, diese Alternativ-Grünen-Kandidatin, die kann ich auch nicht ernst nehmen. Und also
bei Clay Shirky, ich finde ja, Clay Shirky hat was Geiles über die Jill Sanders getwittert. Das fand ich irgendwie immer. Wo habe ich das denn hier? Das habe ich retweetet. Genau, the Greens are like the Kickstarters that is always raising money and thanking donors, but never ships a product. Thanks is their product. Ne, also von wegen, sie haben ja sowieso keine Chance zu gewinnen. Das heißt, sie können gar nicht liefern irgendwas an Politik, ja. Sie treten aber immer nur an, nehmen viel Geld ein, nehmen viele Stimmen ein und so weiter und so fort. Aber am Ende kommt halt nichts anderes als, hey, danke.
Ja. Und
das ist, that's it. Ja.
Und also das ist hier dieses kaputte Wahlsystem in diesem Land, ohne Frage.
Ja, klar.
Aber andererseits, sie könnte ja probieren durchaus, also wenn sie ein ernsthaftes Interesse daran hätte, Politik mitzugestalten, dann müsste sie halt tatsächlich so wie Bernie Sanders bei den Demokraten sein und sich da irgendwie anschließen und da probieren, Präsidentschaftskandidatin zu werden. Das ist sehr, sehr schwer und nahezu unwahrscheinlich, selbstverständlich, aber es ist weitaus realistischer, als aus ihrer Position heraus Präsidentin zu werden. Also insofern ist das natürlich eine sehr bequeme Position dann auch. Und da geht es halt nur darum, möglichst viel Aufmerksamkeit zu erreichen. Ja, also ich weiß nicht, ich glaube, also wenn wir... Ja, wir brauchen nicht darüber zu diskutieren, gerade ob Clinton. Wir sollten darüber diskutieren, ob Clinton, also wie Clinton besser werden könnte und wie man besser machen könnte, sobald sie im Amt ist. Aber im Augenblick, egal ob ihr sie mögt oder nicht, es geht nur darum, dass sie ins Amt kommt.
Ja.
Ich finde das.
Nee, sicher auch so.
Ich habe, weil du WikiLeaks gerade erwähnt hast,
Sie wollen jetzt nächste Woche, glaube ich, ne? Wollen sie irgendwie wieder E-Mails veröffentlichen von oder über Clinton?
Ja, weißt du noch, als wir hier mal eine Sendung gemacht
haben? Jetzt werden sie es hier irgendwie jetzt aber.
Weißt du noch, als man hätte es eigentlich mal, man müsste es mal nachhören, als wir das erste Mal über WikiLeaks gesprochen haben damals.
Das ist bestimmt 2010 oder so.
Und ich weiß noch, wie wir damals so beide hier so, ich weiß noch, wie du so sagtest, so, ja, wie soll das sein? Wie soll jemals Politik wieder irgendwas oder irgendwas im Geheimen abspielen könnte, wenn immer die Gefahr ist, dass es veröffentlicht wird? So WikiLeaks ist jetzt so eine Macht, die nicht genommen werden kann, die niemals zerstört werden kann. Ist eigentlich krass, was davon übrig geblieben ist, oder? Das ist erstaunlich.
Jein. Also ich finde ja tatsächlich, also meine Prognose war ja nicht irgendwie, dass WikiLeaks als Institution.
Ja, ja, klar.
Sondern ich habe gesagt, meine Phrase war halt, Leaking wird jetzt normal werden. Das wird zum Alltag in der Politik gehen. Und das ist definitiv wahr geworden. Wir haben es ständig mit Leaks zu tun. Irgendwie pro Jahr, keine Ahnung, 20 wesentliche Leaks, wir werden mit Leaks zugeschüttet, ja. Also Leaking ist definitiv mittlerweile Teil des politischen Geschäfts und ich glaube auch, dass sich die politischen Handelnden schon lange auch ihr Verhalten angepasst hatten auf die Möglichkeit des Leakens hin. Also der Kontrollverlust ist in den Handlungen aller politischen Akteure mittlerweile eingepreist. Also ich denke schon, dass es halt diesen Impact hatte. So, das will ich überhaupt nicht sagen. Ich glaube, was bei Leaking jetzt interessant ist, ist halt, dass Leaking immer mehr zur politischen Waffe wird, wo dann halt gezielt bestimmte Konversationen, bestimmte Dinge halt geleakt werden. Also, und da ist halt WikiLeaks jetzt mit seinem aktuellen DNC-Hack natürlich auch ein wesentliches Beispiel, wo sie sich dann halt durchaus zu der Marionette von Putin machen lassen, so, ne? Das ist wirklich interessant, dass es jetzt sozusagen weaponized wird, ja, das Leaking. Aber definitiv, also Leaking ist das Krasse geworden, was ich damals gedacht habe, was es ist. Also ich meine, klar, also es ist nicht so, dass es keine Geheimnisse mehr gibt, das will ich nicht sagen, aber ich würde sagen, dass es keine unbedrohten Geheimnisse mehr gibt.
Also ich, auf der einen Seite, auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, dass das Leaking dadurch relativiert wird, dass zu viel geleakt wird. Also dass es nicht mehr genügend Leute gibt, die das Ganze auswerten können. Ja. Vor allem
das Empörpotenzial ist auch.
Genau, dass so eine gewisse Müdigkeit entsteht. Dass auch vielleicht eben so diese Abwägung.
Panama Papers, kannst du dich noch dran erinnern? Panama Papers, da war doch was.
Ja,
Wir haben ein Jahr lang dran recherchiert. Und dann war dann irgendwie doch Böhmermann wichtiger.
Genau das. Oh Gott, ja, das ist eigentlich so tragisch, wie das untergegangen ist. Und dann aber auch so Sachen wie dass man eben doch die Frage stellt, also eben gerade wie du meintest, so mit Putin in die Hand spielst, so, wer hat denn das Interesse daran, dass das liegt? Wer hat das denn, also dieses weaponized? Ich weiß, also ich habe keine Ahnung, ob Putin da irgendwie was mit im Spiel hat und so weiter und so fort. Aber auf jeden Fall ist natürlich klar, dass wenn man in einem Wahlkampf über eine politische Seite etwas liegt und über die andere Seite nicht, oder beziehungsweise, dass es möglicherweise interessierte Gestalten gibt, die da irgendwo mit reinspielen. Und dass man damit der Leak sozusagen, der vorher damals zumindest diese Leaks, die waren ja wirklich sehr von, würde ich sagen, von Idealismus getragen, von Weltverbesserungsbedürfnissen, damals auch von Chelsea Manning und jetzt sind wir halt angekommen an einem Punkt, wo Leaks sozusagen Teil des politischen Spiels sind, also Teil des Machtspiels. Ich schwäche jemanden und verpasse mir selber eine bessere Position, indem ich das und das liege. Ich glaube, das war auch damals nicht, das ist auch schon älter als man, also auch schon sehr alter Prozess, aber so diese idealistischen Leaks, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, dass die sich schon irgendwie ein bisschen erledigt haben.
Und man weiß es ja nie.
Also können natürlich auch noch kommen.
Also bei Panama Papers war das ja auch diese Spekulation, warum ist da jetzt was geleakt? Und man hat ja schon auch das Gefühl, dass eine Selektion geleakt worden ist, nicht alles geleakt worden. Warum ist das geleakt worden? Warum sind andere Teile nicht geleakt worden? Man weiß es nicht. Und vor allem auch konnte die SZ konnte auch nicht besonders viel erzählen über den Leaker. Ja.
Es
war einfach nicht besonders viel zu erzählen. Und sogar bei Snowden gibt es dann halt eine ganze Menge Leute, ich gehöre jetzt nicht dazu, aber es gibt eine ganze Menge Leute, die sagen so, ja, hier, guck doch mal hier, russischer Agent ist er doch eigentlich, ne? Er sitzt da jetzt irgendwie in Moskau und so, hat jetzt den Russen alles verraten und der FSB war es natürlich auch nicht dumm, die haben sich schon alles geholt von ihm und so weiter und so fort. Keine Ahnung. Also you never know. Und da wollte ich nochmal was anderes sagen, weil du vorhin meintest mit Dokumentation. Ich habe jetzt gerade eine Dokumentation gesehen, die ich sehr, sehr geil fand. Die läuft gerade aktuell in den Kinos. Ich weiß nicht, ob das in den USA auch der Fall ist. Zero Days. Hast du davon gehört?
Nee.
Zero Days ist eine Dokumentation über den Stuxnet-Hack.
Oh.
Und zwar, das ist wirklich, wirklich, wirklich spannend, weil die dort eine ganze Menge detaillierte Informationen zusammengesammelt haben, wobei man natürlich immer sagen muss bei solchen Sachen, dass wirklich verifizierte Informationen sehr, sehr schwer sind. Bis heute gibt es ja niemanden Offizielles, der in USA oder Israel irgendwie sich dazu bekennt, obwohl alle wissen und das sehr, sehr harte Beweise dafür gibt, dass es eine Kooperation zwischen USA und Israel war. Es ist bis heute sozusagen nicht anerkannter Fakt von der Regierung, ja. Also es ist es ist ganz lustig. Also der Film hat dann auch tatsächlich solche Leute wie Haydn oder sowas halt auch dazu befragt und die Reaktion ist schon lustig. Dann kommt so ein Schmunzeln und so ein, ich darf darüber nicht reden. Ne? Und man merkt, okay, klar, es ist, sie bestätigen im Endeffekt dadurch, ja, das waren sie und sie sind auch ein bisschen stolz darauf, aber sie dürfen halt nicht darüber reden. Und der Film geht sehr, sehr detailliert an die ganze Sache ran, spricht mit ganz, ganz vielen Akteuren, von denen wie der Wurm überhaupt erst entdeckt wurde, in verschiedenen Security-Firmen, wo er dann analysiert wurde, wie dann halt die Spur zurück bis nach Iran zurückverfolgt wurde. Und dann wird die ganze Geschichte aufgerollt, was ist die geostrategische Situation, in der halt dieser Stuxnet-Wurm entwickelt wird, was ist die politische Situation in den USA mit der NSA. Dann kommt diese Neugründung eines Zweigs der NSA, des Cyber Commands, wird dort auch ein bisschen enthüllt und das ist echt sehr, sehr spannend. Sehr, 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 sehr spannend. Und dann wird dann eine sehr, sehr plausible Geschichte erzählt, wie dieser Wurm, warum dieser Wurm gemacht wurde, mit welchem Ziel er gemacht wurde, wer daran beteiligt war, wie er eingesetzt wurde, also wie er sozusagen, wie sie halt es geschafft haben, den Air Gap zu überwinden und solche Geschichten. eine interessante Spurensuche, die eine sehr, sehr plausible Geschichte erzählt, von der wir bis heute nicht genau wissen können, ob sie genauso stattgefunden hat, aber wie gesagt, sie wirkt sehr plausibel. Und vor allem dann auch, wie das Ganze dann außer Kontrolle geraten ist. Also wie dann halt immer wieder neue Versionen von dem Wurm wieder eingesetzt wurden, obwohl eigentlich bestimmte strategische Ziele bereits erreicht wurden und wie dann im Endeffekt am Ende es die Israelis waren, die das ganze Ding dann so übergeigt haben, den Wurm so aggressiv gemacht haben, dass er sich auf der ganzen Welt auf einmal angefangen hat, unkontrolliert auszubreiten und dann auch entdeckt wurde. Ne? Und also es ist wirklich eine wirklich sehr sehenswerte Dokumentation über Stuxnet, aber auch darüber, dass es eben nur der Anfang von etwas viel krasserem ist. Also diese ganze Sache des Cyberkriegs oder wie man so schön sagt, ja. Wie das im Endeffekt damit eigentlich erst so richtig anfängt. Und dass am Ende des Tages, und das ist auch interessant, dass am Ende des Tages dieser Stuxnet-Hack zwar erstmal formell ein totaler Erfolg war für die Amerikaner, indem sie einfach ihr Ziel erreicht haben. Sie haben ja die die Uranzentrifugen in Iran zerstört. Und zwar auf eine Weise zerstört, die wirklich, also das haut dich um, ja. Also die haben halt wirklich das ganze Ding ist eigentlich komplett in den Arsch gegangen. Das ganze Gebäude, so, ja. Die haben halt, es sind unglaublich viele Zentrifugen gewesen. Das sind, keine Ahnung, hunderte Zentrifugen gewesen.
Tausende brauchst du dafür.
Die haben,
Ich habe mal Urananreicherung, so ein bisschen, das war das Wissen, was ich da, du brauchst Tausende, wenn nicht 10.000 Zentrifugen.
Ja, genau,
es waren und Tausende. Extrem präzise. Also das ist
genau, genau. Und sie haben sie halt wirklich auf den Resonanzpunkt hin optimiert, dass halt in ihrem Resonanzpunkt so auseinandergeschleudert sind. So, ja.
Ich glaub, das muss ich mir wirklich angucken.
Und was sie alles gemacht haben, sie haben halt erst einmal 36 Stunden lang die Überwachungsdaten der Zentrifugen bei Normalbetrieb einfach mit aufgezeichnet, ja.
Yeah.
Und dann, während sie dann halt sozusagen den Angriff gestartet haben, dann sozusagen die Aufzeichnung auf die Computer geleitet, sodass die Leute auf ihren Monitor, ist alles in Ordnung und, aber sie hören halt dieses krasse Geräusch so aus dem Dings, ja, und merken so, das kann nicht in Ordnung sein, aber die Daten sagen, ist alles okay. Und dann fliegt ihnen da alles um die Ohren. Das ist halt echt krass.
Das ist wie im Film,
wirklich,
oder?
Wirklich krass. Das ist richtig, richtig geil. Das ist wirklich Hollywood, so, ja. Aber am Ende des Tages wird zumindest der Eindruck erweckt, als ob dieser Angriff halt nichts gebracht haben. Sie haben, Iran hat die Sache halt irgendwann natürlich doch mitgekriegt. Sie haben dann auch wieder ein neues Programm gemacht, das jetzt sehr, sehr viel besser ist und viel, viel leistungsfähiger als alles, was sie vorher hatten. Also das ist jetzt der Stand der Technik, wird es jedenfalls behauptet. Iran hat seinerseits wieder Cyberangriffe auf USA gemacht. Und vor allem hat die USA damit eigentlich die Büchse der Pandora geöffnet, was so den Cyberkrieg angeht. Denn tatsächlich war das so ein Weckruf an alle anderen, die jetzt dort halt in entsprechende Sachen zu investieren. Und es wird dann auch noch gesagt, und das halte ich auch für nicht unplausibel, dass die USA selber sehr, sehr, sehr vulnerable sind für so Cyberattacken. Also weil deren Infrastruktur nicht besonders gut gewartet ist.
Und keine Infrastruktur ist gut gewartet gegen Cyberangriffe.
Ja, aber vor allem die USA sind da sehr, sehr angreifbar. Und das ist halt noch die Frage, ob das nicht das Ding komplett nach hinten losgeht. Man kann natürlich auch behaupten, okay, es wäre vielleicht früher oder später wäre das so oder so gekommen. Die anderen waren auch wahrscheinlich schon längst dabei, Cyberwaffen zu entwickeln, aber im Endeffekt kann man schon sagen, dass Stuxnet so der Urknall war.
Mhm.
Ja, alle Leute.
Die Öffentlichkeit bekommen hat. Also ich meine, wer weiß, wie viele solche Würmer es gab, die niemand entdeckt hat.
Das kann natürlich auch sein, ja. Das kann natürlich sein. Aber ja. Ja. Das ist ein sehr, sehr spannender Film. Also ich kann den
nur
empfehlen.
Den werde ich mir dann, glaube ich, mal angucken, auf jeden Fall. Spätestens, wenn er dann auf Netflix ist.
Ja,
oder so.
Er müsste jetzt schon auf iTunes sein. Ich habe ihn bei BitTorrent, gibt es den schon jedenfalls.
Bei BitTorrent?
Ja.
Sowas mache ich ja nicht mehr.
Was ich aber auch interessant finde an dieser ganzen Thematik, und das sieht man auch beim DNC-Hack, ne?
Ja.
Du kommst nie an den Punkt, wo du sagen kannst, alles klar, der und der war's, ja? Oder die und die war's, oder der, das und das Land war's, oder so. Da kommst du nie hin. Du kannst halt immer irgendwann irgendwelche Experten, die dann sagen so, ja, es gibt dort bestimmte Anzeichen, bestimmte Arten von Code, die verwendet werden, die oft verwendet werden von Gruppe X, die dem Land Y nahestehen und so weiter und so fort. Und über dieses Level an Zurechenbarkeit kommst du praktisch nie. Es sei denn, es gibt halt Leute, die sich wirklich bekennen, ja. Aber sonst kommst du nie darüber hinaus. Und das ist echt das Krasse. Und das halte ich, also auch zum Beispiel beim Bundestagshacks oder sowas, ja, oder wo sie Sony gehackt haben. Es kommen dann immer diese Spekulationen, ja, nee, China war das, nee, vielleicht war es doch Nordkorea oder vielleicht war es dies und jenes oder jemand hat China nur als Proxy benutzt, das ist eine False-Flag-Attacke und so weiter und so fort. Und alle spekulieren und es ist nie kannst du jemanden wirklich, und sogar bei Stuxnet, wie gesagt, kann sich die USA und Israel können sich immer noch erlauben zu sagen so, Stuxnet, ja, das ist eine interessante Sache, aber wer weiß, wer dahinter steckt. Ja. Also, weil nachweisen kannst du es ihnen auch einfach nicht.
Klar.
Ja? Kannst du nicht.
Geht nicht. Naja, beziehungsweise, das ist ja oft bei solchen Sachen so, dass du, solange du nicht jemand hast, der es anerkennt sozusagen, der sagt, so steht, der sich dazu bekennt, hast du immer eine plausible Deniability. Aber das ist jetzt kein sonderliches Phänomen bei rein digitalen Sachen. Ich weiß noch, gab es ja in London diesen Fall, wo...
Im Krieg schon. Also im Krieg hast du normalerweise immer klare Akteure. Weißt du immer genau, die Bomben...
Na, außer bei False Flag
von dem und dem geschnitten. Ja, okay, klar, es gab schon immer False Flag Operationen. Es gibt immer noch Putin, der sich hinstellt und sagt, ja, nein, diese Russen da in Grün, die haben nur Urlaub gemacht.
Ja, ja, eben, zum Beispiel, da marschiert eine Nation in einem Land ein und wir tun bis heute so, als ob das irgendwie noch ungeklärt wäre. Oder, also es gab auch mal diesen Fall vor ein paar Jahren, wo wird ja auch gesagt, dass Russland den mit ich glaube Plutonium, dass sie ihn was, oder nee, irgend sowas hochradioaktives Zeug ihm regelmäßig in Kaffee gemischt haben, so dass er dann
okay, das ist dann eine Geheimdienstoperation. Das ist jetzt
genau, aber Stuxnet ist ja genauso eine Geheimdienstorganisation. Ja, okay. Also das ist insofern ja Geheimdienste, ne? Wir können ja, nicht mit ihnen, cool. Wir können aber auch nicht ohne sie. So, aber ich würde jetzt gerne mal doch noch ein bisschen arbeiten hier.
Okay.
Aha. Ich muss ja.
Ich würde es auch bald mal Feierabend machen.
eben. Ich kann mal gucken, demnächst sind wir auf Hawaii. Vielleicht machen wir dann mal eine Sendung aus Hawaii.
Auf den Spuren von Edward Snowden.
Genau. Falls ich danach in Hongkong bin, dann. Ups, was liegen hier für NSA-Sachen rum?
Können wir mal gucken.
Ja, nee, daran habe ich tatsächlich noch gar nicht gedacht. Ja, auf Maui fliegen wir. Das wird schön.
Sehr geil.
Freue ich mich drauf.
Das ist sehr schön.
Juti!
Cool. Dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Abend.
Ebenso. Ich habe jetzt die Medienliste wieder voll mit Zero Days und Network Power von Gravel.
Ja, und den Taleb-Artikel. Ich werde den auch nochmal.
Oh ja, sehr gut. Sehr gut.
In die Shownotes alles reinschmeißen.
Okay. Dann.
Cool.
Vielen Dank fürs Zuhören. Sorry fürs am Anfang rumhappeln. Das war ja doch ein bisschen. Wird beim nächsten Mal wieder besser. Ich habe hier auch neue Hardware gehabt und sowas. Das macht es auch ein bisschen komplizierter, aber.
Alles klar.
Okay, alles dann klar. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Jo.